Computer.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Thomas über zwei seiner Leidenschaften, E-Gitarren und den Bogensport. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's.
Hallo Thomas.
Hallihallo.
Wir reden heute ein bisschen über den Bogensport unter anderem. Aber damit wir mal wissen, wer denn der Thomas ist, wie kann man sich die vorstellen? Oder wann wer nicht wissert, wer der Thomas ist? Man, den Thomas kennt man natürlich da in der Gegend. Was kann man sich darunter vorstellen?
Was man sich darunter unter Thomas vorstellen kann.
Unter den Thomas, der da vor mir sitzt.
Ja, also, ja mal hallo. Ich bin der Thomas, ja, komme aus Waldburg, nähe Freistadt. Bin mittlerweile im 40. Lebensjahr gekommen und bin in einer glücklichen Beziehung mit Frau, zwei Kinder, 5, 7 Jahre alt. Hab mir 18, 19 meinen kleinen Traum erfüllt, Haus gebaut. Und eben, wie gesagt, mein Dominizil errichtet.
Ja. Nur ganz kurz, hast du jetzt dann auch noch die letzte Aufgabe auch schon gemacht, den Baum gepflanzt?
Ich habe schon mehrere Bäume gepflanzt. Okay. Ja, weil also ganz ein Garten ist damit voll. Ah,
super. Das heißt, man muss ja was, Haus bauen, Frau, Kinder.
Ja, genau. Nein, es sind schon mehrere Bäume gepflanzt worden. Okay. Mehrere Kinder. Aber zur Geburt leider nicht, wie man schon sagt, sondern.
Ja. Ja. Und Haustiere auch?
Ja, mittlerweile haben wir einen Hamster seit knapp 4 Wochen, weil unsere Tochter. Grundsätzlich, wir haben seit 15 Jahren 2 Katzen. Ja, und nachdem sie sich dann, wie gesagt, auch brav umgeschaut hat um die 2, haben wir gesagt, okay, wenn das klappt, dann darfst du sie einen Hamster haben. Und seit gut, ja, 2, 3 Wochen haben wir jetzt wieder ein Familienmitglied mehr. Ja, beruflich bin ich in der Arbeiterklasse, bin Rauchfangkehrer. Und
das heißt, du bringst automatisch Glück.
Ich hoffe.
Wenn man die berührt oder wenn man die, keine Ahnung.
Über Knöpfe geht das normalerweise.
Ah, okay.
Also wenn du einen Raufenkehrer siehst und du hast irgendwo einen Knopf auf deiner Hose oder irgendwo ein Körperteil, dann Knopf rubbeln und hoffen, dass es Klick bringt.
Ja, okay, ne? Bei mir hast du noch keinen Knopf gerubbelt.
Das wissen die. Nein, nicht der Raufenkehrer muss rubbeln, sondern sobald du einen Knopf hast, rubbelst du selber deinen eigenen Knöpfe.
Aber das heißt nur dann, wenn du in der Tracht unterwegs bist.
Also
in der,
ja, wir haben sowieso unsere Luft da. Ja. Ja. Also in Freistadt zum Beispiel war es immer recht zart, wenn du am Ortsplatz gegangen bist und du hast eben deinen Raufenkehrer gehabt und da haben halt die Reisenden gekommen mit den Fotografen. Ja. Also wir haben Fotos gemacht, Ende nie und hin und her und da ist halt. Die haben dann zu und haben alles angegriffen, keine Ahnung was, ja. Und Fotos gemacht. Ja, super. Ja, war recht speziell.
Und in deiner Funktion als Raufenkehrer hast du das dann die Rauf, die wie sagt man da, die Rauffänge oder wie sagt man da korrekt?
Rauchfänge.
Schau, Rauchfänge, also die Rauchfänge dann entstauben oder?
Ja, ich sage mal, die Haupttätigkeit ist natürlich schon auf. Rauch von Kehren, wie man schon sagt. Also ich bin ja am Land unterwegs, da gibt es auch noch Holzheizungen, die was auch staubig sind. Die Haupttätigkeit ist aber trotzdem, wie gesagt, eher schon mehr das Überprüfen gehen und feuerpolizeiliche, sage ich mal.
Also dass da nicht irgendwie Stickstoff oder wie sagt man da?
Ja, im Endeffekt geht es darum, wie gesagt, dass halt im Endeffekt die Feuerstätte, ja, die was im Haus ist, die soll jetzt so betrüben werden können und so, dass, wie gesagt, eben nichts passieren kann, sage ich mal.
Das ist aber dann wurscht, ob Brennholz oder Fernwärme oder Gas oder so.
Genau.
Das ist jegliche Art von Rauchfang.
Genau, also Feuerstätte ist eben unabhängig vom Brennstoff. Egal, was du im Eigenheim hast oder, keine Ahnung, in dem Haus oder was egal was. Wie gesagt, wird dann angeschaut, beziehungsweise abgenommen oder kontrolliert, serviciert und.
Was macht er sonst so, wenn er nicht gerade irgendwelche Rauchfänge?
Ja, wie gesagt, großes Thema ist für mich immer Bogensport, was da geht. Und ich habe jetzt seit gut ein Jahr wieder zurückgefunden zum Musikgewängel. Ich habe wieder angefangen mit E-Gitarre und taugt mir recht. Und natürlich, wenn ein Eigenheim hast du auch Grünfläche und alles, was halt das Thema Rasen anbelangt, wie gesagt, ist halt auch.
Das heißt, du hast einen eigenen Traktor, wo du drauf sitzt und dann die
5. Ja, das habe ich vorher schon gehabt, aber mittlerweile, wie gesagt, was mir taugt, ist auch der Maschinenbau und habe jetzt so Anbaugeräte selber gemacht für meinen Rasentraktor, beziehungsweise...
Das heißt, tiefer gelegt und Spoiler und oder?
Nicht ganz tiefer gelegt, aber zumindest, da geht es eher um die Anbausachen und ja, Hydraulikschichten auch selber. Also das hat man eigentlich da zum Beispiel recht gedacht, wie man gekauft hat vor 5-6 Jahren. Und für einen Golfrasen, wie ich ihn haben möchte, da ist ja sowas wie ihr Mäher habe ja nicht relevant, sondern eher die Spindelmäher, Spindelmähertechnik. Und ja, wie gesagt, das ist so das Plan von mir, dass ich jetzt sage, okay, das Thema Rosen, wie gesagt, ist halt ja, ein wenig spezieller.
Das heißt Golfrosen wie vom Green oder wie vom Tee?
Nein, also so Fairways. Also Fairway, okay. Das ist meine Rosenfläche. Und irgendwann einmal, wenn es dann auch mit den Kindern, wenn größer ist und wenn passt, dann möchte ich halt auch irgendwann einmal mein Putting Green haben.
Okay, aber bist du jetzt aktiver Golfer auch?
Nein. Oder hast du schon mal probiert? Ich kenne mich bei Golf überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, du hast einen Schläger in der Hand und einen Ballen, was du ins Gemüse hast, dann fertig.
Okay, da bin ich schon ein bisschen weiter als
du.
Ja. Okay.
Ich möchte zwar einmal auf einer Driving Range, da habe ich mal einen kennengelernt, der macht das eben, also generell Golf spielen. Und hätte mich mal interessiert, einfach nur mal zum Probieren, wie das ist oder wie es sich anfühlt.
Aber E-Gitarre, was kann man sich darunter vorstellen? So ein Fender Straight oder was?
Nein, ich besitze keine einzige Fender.
Oh, okay.
Nein, also ja, ich meine, in unserem Haus hat Musik immer schon Tradition. Also mein Vater hat eine eigene Band gehabt, schon immer und ewig. Ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr. Ich bin in die Musikabteilung gegangen, habe dort einmal schon Gitarre gelernt, war dann mal lange Zeit weg und habe dann irgendwann mit 25, 26 wieder mal E-Gitarre angefangen zu spielen. Ich habe eigentlich normale Konzertgitarre eben dazu mal gelernt. Und habe aber nicht so recht Ahnung gehabt für die ganzen Technik rundum und um, wie gesagt, was die ganzen Sounds, Pedale, überhaupt generell, wie gesagt, was mit der E-Gitarre alles machen kannst. Nicht viel Ahnung gehabt, war dann auch nicht irgendwie... Oder auch ein bisschen nicht so da, sage ich mal, wie man schon sagt. Und habe mir auch im Internet nicht so schlau gemacht. Ich weiß nicht, war die Zeit noch nicht da, sagen wir mal so. Und wie dann halt der ganze ja, Corona-Ding angefangen hat, da hat meine Tochter hat so eine kleine Gitarre, so eine Spielzeuggitarre, mit der habe ich wieder ein wenig angefangen. Und ja, dann bin ich wieder zum Vater und habe gesagt, hey, du hast eh eine Gitarre am Anliegen. Die haben wir dann geholt und das war halt dann die E-Gitarre. Und dann habe ich gedacht, da muss ja mehr rausgehen. Also, ja. Dann habe ich mir über Internet einen Schlag gemacht und aus dem Internet Schlagmann sind mittlerweile 5 Gitarren geworden. Online-Lehrer und ja, muss ehrlich sagen, nimmt auch relativ viel Zeit in Anspruch, aber ist halt auch eine Zeit, was ich eigentlich momentan recht gern tue.
Wie hast du das empfunden am Anfang mit einem Online-Lehrer? Man, von der Musikschule lernst du das ja mit einem Lehrer vor dir, da ist es ja komplett andere
Zukunft. Bei mir war es im Prinzip eigentlich auch so, dass ich gesagt habe, die Grundgeschichten, also alles, was halt Akkorde sind und sowas, das habe ich irgendwann schon mal gelernt. Ich habe aber, obwohl ich das bronzene Leistungsabzeichen habe in der Musik, überhaupt keine Ahnung von Musik gehabt oder nimmer gehabt.
Es hat ein Leistungsabzeichen gegeben?
Es gibt Bronze, ist über Gold. Okay. Ich war aber lange Zeit bei der Musikgebühren und da haben wir es halt mitgemacht auch in dem ganzen Kurs da, zum Beispiel für das Leistungsabzeichen ist. Und erst jetzt im Nachhinein, wie gesagt, wenn du dann die Gitarre verstehen willst, du willst ja das Griffbrett verstehen, du willst ja wissen, wenn du am sechsten Bund draufdruckst auf der sechsten Seite, fünften Seite, keine Ahnung, was das für Ton ist, ja, oder was das für Noten ist. Ja. Ich meine, ich spiele zwar nicht überhaupt, also überhaupt nicht nach Noten, von dem her gesehen, aber willst du halt wissen, was das für Ton ist. Ja. Und natürlich, wie gesagt, auch in Verbindung mit Musiklehre oder Theorie, Musiktheorie, ist das dann, weil du... Was halt ganz wichtig ist, sind halt, wie gesagt, dass du jetzt Soli spielst, ja, gewisse Techniken wie Pentatonik, ja, oder Three Notes per String, das heißt drei Noten auf einer Ding, dass du einfach schnelle Läufe spielen kannst, eben was halt auf der E-Gitarre gang und gäbe ist. Ja, und dadurch, wie gesagt, eben Musiktheorie auch eine Bedeutung bringt und dann ich eigentlich mal im Zusammenhänge dann mehr oder weniger verstanden habe. Und weißt du, das gesagt, wegen einem Online-Lehrer, grundsätzlich ist es so, nachdem ich eben da zum Beispiel schon einen richtigen Lehrer gehabt habe, ist es so, du hast ein Video von dir, ja. Das heißt, das ist ein aufbauender Kurs. Ja. Das Gute ist, wie gesagt, du kannst in den Kurs weitergehen. Das heißt, wenn du sagst, okay, nein, das ist jetzt zu leicht oder zu schwer oder sonstiges, ist mir völlig wurscht, dann entweder Stufen zurück oder Stufen drüber. Ja. Mhm. Du hast immer ein Video. Ja. Und das Gute bei dem ist so, du kannst alle zwei Wochen kannst deinen Fortschritt überprüfen lassen. Sprich, du nimmst dein Handy, filmst dich selber und klimperst du das, was du gerade geübt hast. Ja. Mhm. Und der schaut, du schickst es dann per Link, entweder YouTube oder die Videoplattform, was er hat, also anonym halt. Mhm. Er schaut sich dann drüber und sagt, okay, nein, da spaß auf die linke Hand auf, dass deine Finger nicht vom Griffbrett angehen oder keine Ahnung was. Oder rechte Hand, wie gesagt, dass die ganzen Druckpunkte passen, ich weiß nicht, Technik, also so in Richtung. Ja. Mhm. Und dadurch hast du auch Feedback, wo du sagen kannst, okay, nein, okay, das ist wichtig, oder du hast dann irgendwie einen Fortschritt und dadurch die ganzen Videos hast du immer einen Fortschritt, was du immer wieder nachkontrollieren kannst, anschauen kannst. Und ich finde es grundsätzlich recht entspannend, weil du hast keinen Druck nicht, weil da zum Beispiel, ich bin ja mit Trompeten da zum Beispiel in die Musikschule gegangen und da habe ich einmal die Woche eben eine Stunde gehabt und du hast in jeder Stunde hast den Lilen auf, das hast du eine Woche üben müssen, dann hast du das vorgespielt und hast wieder. Und das sind halt auch alles. Du hast im Prinzip, du übst dann, wenn du Zeit hast, du übst das, was du willst. Und wenn du das in 5 Jahren machst, machst du es in 5 Jahren, wenn du es in 10 Jahren machst, machst du es in 10 Jahren, wenn du es in 2 Wochen willst, dann musst du mehr machen. Mhm. Das ist eben der große Vorteil für mich.
Okay, na, ich hätte das erst geglaubt, das mit dem Lehrer ist eher so im klassischen Sinne von dem, dass der aktiv zuschaut, wie du es halt kennst, nur halt nicht vor dir, sondern halt über Webcams nach dem Motto. Weil das habe ich mal gesehen, dass das wie anbietet in Linz, online in der Form, was ich auch recht spannend gefunden habe. Es gibt es ja mittlerweile bei Fitnessstudios auch so, dass du sagst, okay, du hängst die virtuell dazu und dann machst du halt das von daheim aus, was mitunter sicherlich interessant ist, wenn man den Platz hat. Aber weil du sagst, wegen dem Druck, dass der nicht da ist, ja, aber du hast auch nicht so verbissen das Ziel, dass du mit Jahresend irgendwelche fremden Leute was vorspielen musst, damit du weißt,
okay, genau,
du
so ist es. Also das sind vor allem im Prinzip bei die Vorspielabende. Ja. Ja, grundsätzlich, ich mache es ja nicht für irgendwen, sondern ich mache es ja für mich, ja, weil es eben mir interessiert. Ich habe jetzt auch nicht vor, dass ich irgendeine Band gründe oder sonstiges. Also im Endeffekt ist es wirklich für mich einfach, weil ich sage, hey, ich möchte das gehen und fertig.
Ja, und warum ist dann, was hast du gesagt, 5 Gitarren?
Das ist speziell, weil im Endeffekt, wenn du, also die Gitarren haben ja verschieden aufgebaut. Also eine E-Gitarre ist eine kleine E-Gitarre. Ja, es gibt verschiedene Tonabnehmer, verschiedene man sagt ja nicht Tremolo, sondern Vibrato-Systeme. Mhm. Ja. Und es ist, jede hat irgendwie Eigenart. Mhm. Ja. Und allein für die Tonabnehmer her ist, ob du jetzt Single-Coils hast oder eben die Humbucker-Arten. Mhm. Humbucker eher mehr für das Rockige oder Metal-Geschichten und Single-Coils eher mehr die glockigen Töne. Und damit du die Töne alle spülen kannst, oder was heißt spülen kannst, oder zumindest alles entlucken kannst, brauchst oder will man verschiedene Gitarren haben. Ja. Mhm. Dann ist das nächste, wie gesagt, es gibt ja, sobald du ein Vibrato-System hast, also das.
Der Stangl, was auf der Seite
drauf hängt. Die Stangl, ja. Dann ist das irrsinnig ein Problem, dass du zum Beispiel Top-Tuning machst. Gitarre ist Standard E gestimmt, ja. Und im Endeffekt, ein Drop-Tuning heißt, du nimmst dann mal Drop-D zum Beispiel, ja, dass du die dicke E-Seiten um einen ganzen Abend drehst. Und du gehst mit dem Finger dann durchs ganze Griffbild durch. Ja. Mhm. Und hast hast leichter Akkorde zum Spülen. Okay. Das ist eher, wie gesagt, Metal angesiedelt. Und dann willst du natürlich auch vielleicht nicht in Standard E, sondern sogar in C, also die ganz tief unten. Ja. Wenn du da irgendwie was tragen willst, verstehen willst, ja, das funktioniert mit einer Gitarre meistens nicht, weil du hast dann verschiedene Stimmungen, ja. Dann muss die Gitarre wieder dementsprechend einstellen, ja, weil der Hals, wie gesagt, je weiter, wie gesagt, dass du runtergehst, verändert sich auch die Seitenspannung. Das heißt, der Hals wird wieder rund, ja. Das heißt, du musst den Hals wieder danach stellen, du musst die ganze Gitarre wieder einstellen. Und das willst du nicht. Das heißt, wenn du sagst, du willst jetzt eine Gitarre haben, die was tief gestimmt ist, dann stößt die auf die Tiefen ein, das, also auf die, sag ich mal, Standard C, ja. Ist eine tiefe Stimmung. Metal ziemlich verbreitet, sag ich mal. Und dann stößt du auch, wie gesagt, deine Seitenlage ein, was du haben willst, und dann drehst du nicht mehr recht umeinander. Und wenn du sagst, nein, du brauchst jetzt für Standard E eine, ja, dann hast du, wie gesagt, wieder eine, die was du auf Standard E lässt oder maximal Drop-Tuning machst, dann darfst du aber kein Floyd Rose oder was haben, eben so Vibrato-Systeme, weil sobald du da irgendwie ein Rall drehst, verstimmst du die komplette Gitarre, weil das alles im System, also alles in Waage ist, wie man schon sagt, aber das ist jetzt schwer zu erklären. Und dann natürlich wenn du da fixe, also insofern sind dann die fixen Brücken, also wo halt dann keine Stange da nicht steht, sozusagen. Ja. Dann ist es auch so, du willst verschiedene Stimmungen haben, zum Beispiel ob eine in DAD, also Dead Guide heißt das im Prinzip. Ja, zum Beispiel, wenn du Kaschmir spielen willst für Led Zeppelin, dann, wie gesagt, brauchst du eben gewisse Stimmungen und du willst alle, die mir hin und her stimmen, weil du willst mit der Stimmung dann abgeben. Ja, und du willst dann was probieren und ja. Weil lernen tust du im Prinzip alles auf Standard E. Ja. Also die ganzen Tabs meistens ist auf Standard E. Und wenn du dann, wie gesagt, selber kreativ sein willst, dann stimmst du es halt hin. Es gibt ja irrsinnig viele Stimmungen, ja. Aber halt die gängigsten, wie gesagt. Und dann willst du dann, okay, was passiert, wenn du den Finger dort tust und über das Griffbrett rutscht oder irgendwie so. Ja. Das ist halt dann unter Fun, unter Spaß, unter, ja, weiß nicht, wie ich sagen soll.
Und dann kommen natürlich noch die lustigen Sachen dazu mit, wir haben riesengroße Pedal-Ansammlungen.
Nein, das habe ich schon kompensiert. Also ich hab mich mit denen ein wenig auseinandergesetzt. Mein Vater hat also ein Pedal gehabt, und, also ein Zerrpedal für einen Clean-Verstärker. Ich habe einen Amp daheim, also einen Marshall, der ist auch nicht so schlecht, aber im Endeffekt, es ist halt so gewesen, du willst vielleicht Metallica spielen, dann sollst du noch Metallica klingen. Du willst ACDC spielen, dann willst du noch ACDC klingen. Und dann gibt es natürlich Pedale dazu, die was halt den Sound so modulieren, wie gesagt, dass du so klingst. Ja. Und dann ist es halt leichter, dass du generell sagst, okay, du hast einen Modeling-Amp. Ja. Das heißt, ich habe mir ein Pedal, ja, wie soll ich sagen, also Bodentritter. Ja. Ja. Und da haben 52 Verstärkermodelle hinterlegt, ja, und du kannst deine Sounds selber bauen. Und natürlich, das ist grenzenlos, unendlich, also da kannst du wirklich austoben. Ja.
Was hast du für einen genommen?
Hydrush Pedalboard.
Okay. Und ja, aber das ist ja dann ein komplettes Board, das ist ja nicht ein Pedal dann.
Genau, das ist ein komplettes Board. Du hast dann so 12 Drucken, also 12 Taster drauf oder weiß nicht, Druckpunkte drauf. Wo es jedes, wie gesagt, so mit jedem Druckpunkt kannst du theoretisch ein Stomp, heißt das, also eine Stompbox, also so ein Pedal eben betreiben, ja, oder sagen, okay, es ist Echo, das ist Chorus, das ist keine Ahnung was, und das kannst du ein- und ausschalten, genauso wie in einem richtigen Pedalboard, ja, sozusagen, nur halt alles kompakt in ein Gehäuse, sage
ich
mal.
Ah, okay. Nein, ich kenne im Prinzip nur die Brillen, wo halt dann die Einzelmodule draufgestellt werden, beziehungsweise halt so fixfertige, was du dann 4 oder was hast?
Ja, mit 4 ist dann ziemlich wenig, also es gibt Leute, die haben 16, 17. Also.
Ja, natürlich, man kann es auch unendlich verketten miteinander, das ist auch kein Thema nicht. Und eben schon.
Ich meine, sage ich mal so, wenn du in die Richtung gehst, sage ich mal, die eingefleischten E-Gitarristen, Bands, keine Ahnung was, die haben natürlich gerne Pedalboards mit, die eben mit den Stompboxen drinnen. Mhm. Ja. Obwohl ich schon relativ auch viel in Richtung eben Modulation gegangen, ja, weil es einfach geschickter ist. Du hast früher, also du hast einen Verstärker durch die Gegend, der was irrsinnig sauschwer ist. Ja. Dann hast du deine ganzen Pedalboards, dann hast du noch ein paar Gitarren, ja, für deinen Auftritt. Dann hast du Kabin, keine Ahnung was. Und in meinem Fall nehme ich mein Board, ja, dann habe ich ein Kabel, eine Box, fertig.
Ja, aber natürlich, ich meine, auf der anderen Seite muss man schon fairerweise sagen, nachdem du auch gesagt hast, du machst keine Auftritte, das heißt, du fällt einmal das umeinander schleppen, auch weg. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass das natürlich ein ewiges Thema ist, mit analog und digital natürlich das Thema.
Ja, ich meine, sage ich mal so, bei mir war es immer so, mein Verstärker kann clean und verzerrt. Ja. Und,
also Overdrive oder Distortion?
Nein, also mein Verstärker, also mein Amp, ja, der hat einen verzerrten Kanal, da hast du nichts Overdrive oder sonstiges, du hast nur Gain fertig und ja. Und eben, wenn du das Gain wicker traust, dann ist er clean. Ja. Okay. Ganz normaler Marshall, Valvestaff 80, glaube ich, 80S, wie der heißt. Du kannst nicht mit Kopfhörer üben. Das heißt, entweder du hörst was oder du hörst nichts. Das heißt, entweder wenn du sagst, du willst jetzt weit bei meinem Fall, tue ich meistens auf Nacht üben, ja.
Wenn die Kinder schlafen,
ja, und dann ist natürlich über Kopfhörer. Ja. Und wenn du das haben willst, dann musst du was überlegen. Also, also einen richtigen Röhrenamp, wie das einer ist, geht nicht über Kopfhörer. Das heißt, du musst dann wieder in die Transistortechnik oder in Modeling-Technik, ja, dann funktioniert das. Das war mit einem Grund, wo ich gesagt habe, okay, es muss Kopfhöreranschluss haben.
Ja, das ist eh klar. Das heißt, du hast in dem Haus nicht einen Raum auf der anderen Seite der Erde, so nach dem Motto.
Ich habe mir meine Couch ein bisschen vierig geschoben und da hinten ist mein Raum.
Ah, okay. Also nicht Südflügel und Ostflügel oder
nein,
so?
Ich habe keine eigene Musikraum nicht. Und nein, also grundsätzlich, wie gesagt, wenn meine Kinder Fernsehen der Männer recht, aber wenn sie im Wohnzimmer sind oder in der Küche oder wo da gleich was, ja, dann habe ich meine Kopfhörer rum und kann trotzdem spielen. Okay. Sie hören zwar die Gitarrengeräusche, aber nicht das volle Programm.
Ja, das ist sicher. Nein, stimmt, das ist mir recht lustig, weil was das ist. Es gibt ja auch so diese Schlagzeuge, die digitalen, oder im Endeffekt, dass du auch mit Kopfhörer halt machen kannst. Und manche glauben, das ist sehr leise, aber offensichtlich machen die natürlich auch ein bisschen an Lärm, natürlich nicht in dem Ausmaß wie ein echtes akustisches, weil es ist trotzdem.
Also die besten Schlagzeuge, das sind eben Digitalschlagzeuge. Also Bands spielen hauptsächlich digital, die schauen aber aus wie Akustikschlagzeuge. Ich meine, ich kenne mir auch zwei aus, ich weiß nur von meinem Cousin, der ist Schlagzeuger. Und da gibst du aber gut, ich meine, du hast für jede Tromme einen eigenen Prozessor oder keine Ahnung was. Du kannst auf jede Tromme alles projizieren, ob es ein Kuhgeräusch ist oder ein Elefant oder was da geil was. Und wie gesagt, optisch schaut es aus wie akustisches. Und hast du auch, also der Lambda Drum-Prozess oder keine Ahnung was, ist er irrsinnig der oder meine Arbeit vom Biss. Ja. Also da kannst du wirklich austoben. Im Prinzip ist es völlig wurscht, welches Instrument das du hast, spielst oder ja. Ich habe damals eben Trompeten gespielt. Mein Musikverein hat mir dann eine gekauft, eine Trompeten. Das war damals eine Bach. Ja. Und in Schillingzeiten hat die, ehrlich gesagt, nur so um die 45.000 Schilling gekostet. Und die habe mir selber aussuchen, weil die hat silber sein müssen, weil ich mir es einfach eingebüht habe. Ja. Mein Onkel, natürlich auch Musiker, der hat natürlich auch Trompeten gespielt und das war eine silberne Bach und ich wollte das auch nicht haben. Hätte ich mir nicht leisten können. Aber wie gesagt, über Musikverein war es dann möglich, ja, weil dann wirklich gute Instrumente gekauft werden. Habe auch lange gespielt, auch erste Trompeten. Aber es mit den ganzen, ja, mal wieder 18, mal wieder in Furt gehen. Dann haben die Trainingszeiten, also da haben die Übung oder wie man so die Probezeiten immer zupasst, das war meistens Freitag. Wir wollten grundsätzlich Montag, Dienstag, Mittwoch war optimal gewesen. Nein, muss Freitag sein, wo die anderen vorgegangen, bist du in der Probe gesessen. Am Anfang recht lustig, weil wenn du nicht vorgegangen bist, bist du eben vorgekommen über die Musik. Und nachher, wie das funktioniert hat, dann warst du trotzdem froh, wenn du oder hast du dann nachgefahren müssen oder keine Ahnung was. Im Land ist es wieder ein wenig so.
Ja, und wie war es dann mit der Gitarre? Weil du gemeint hast, dass du
klassisch. Ich habe das alles parallel gelernt. Also im Endeffekt, wie ich in die Hauptschule gegangen bin, habe ich in der Musikhauptschule Flöten lernen müssen.
Ja, und das war, wie jeder.
Ja, dann hast du Gitarre gelernt. Ja. Und parallel dazu habe ich eben Flügelhorn bzw. Trompeten gelernt. Das heißt, ich habe zwei Instrumente eigentlich parallel gelernt. Und
ja, wie ist dann der Unterschied vom Flügelhorn zur Trompete?
Gar keiner, im Endeffekt ist es gar keiner.
Es ist, glaube ich, die Klang, Form ein bisschen anders.
Die Form ist anders, der Klang ist bei den Flügeln weicher, Trompeten ein wenig härter, sage ich mal. Nein, also grundsätzlich von Spülen her ist es total dasselbe.
Das heißt, du hast da deine drei Ringel, also deine drei Ventile, die du auf und zu machst, oder vier oder so?
Drei. Wie gesagt, es gibt ein Trompetenregister, es gibt ein Flügelhornregister, ja, natürlich 1, 2, 3, je nachdem, wie wir stimmen. Und je nachdem, das, was sie braucht haben in der Kapelle, das haben sie dort dann eingesetzt. Sagen wir mal so.
Das ist der Mann für das Grobe, fürs Laute.
Ja, also Flügelhorn bzw. Trompetenregister war halt das Anführungsregister, was halt der Musikkapelle ausmacht. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich immer Schlagzeug lernen, aber ja, hat es nicht gespielt.
Das heißt, die haben es gleich mal die Blockflöten in die Hand gedrückt und gesagt, Schlagzeug gibt es nicht, lernen das einmal gescheit. Und
ja, ich meine, das gibt immer so einen Tag bei uns bei der Musikkapelle, da gehst du hin, dann kannst du jetzt ein Instrument ausprobieren. Und mir hat eben Trompeten super getaugt. Hat auch mein Ansatz irgendwie gleich funktioniert, weil dann musst du ja eine gewisse Mund, weiß nicht, wie man sagt, Lippen, das muss auch deswegen passen. Also passen. Also du musst Kraft in den Lippen aufbauen, also der Ansatz ist nicht ohne. Aber das dürfte gleich mal irgendwie gepasst haben und fasziniert hat mich eigentlich Schlagzeug. Aber der Vater hat dann gesagt, hey, was ist das? Das laute Dreschert, das kannst du aufhören.
Das ist unharmonisch, Firma.
Was heißt unharmonisch? Aber im Endeffekt, es ist wieder so, wenn du ein Schlagzeug kaufst, dann kaufst du, wie gesagt, eben ein normales Schlagzeug, akustisches Schlagzeug. Und wenn du jetzt, wie gesagt, keinen wirklichen Musikraum hast oder sonstiges.
Ja, sowieso. Ja, was ist mit Schlagwerk grundsätzlich? Also die alle möglichen Variationen von Xylophon
und so? Ich meine, ich weiß nicht, ob es da spezielle Ding auch gibt, weiß nicht, Stunden dafür. Bei uns war es also im Register oder so gewesen, die, wo so die Schlagwerk gespielt haben, haben eigentlich alle Schlagzeug gelernt. Mhm. Ah, okay. Also einer auf dem großen Schlagzeug oder zwei haben sie abgewechselt und dann ist er wieder eine zu den Chinellen gegangen oder Xylophon. Mhm. Mein Xylophon ist grundsätzlich Tonleiter auf und ab und dass du die richtigen Dinge triffst. Aber ja, Triangel vielleicht ist nur eine Herausforderung. Ding.
Ja gut, weil du sagst, bei der Musik, das ist ja meistens so Kapön so vom Friedhof zur Kirche und
Retour. Ja, nein, das ist bei uns wegen anders gewesen. Wir haben eigentlich einen Gebäudemeister gehabt, der war relativ modern. Der war bei der Polizeimusik in Linz. Und das war im Prinzip eigentlich schon eine gehobene Klasse für Köpön. Und im Endeffekt, der wollte uns auch dorthin trimmen. Mhm. Und am Schluss war es schon so, wir haben ein Herbstkonzert gehabt. Das war der Highlight vom ganzen Jahr. Und da hat es halt einen historischen Block gegeben, wo du deine Märsche gespielt hast und keine Ahnung was. Und dann hat es einen modernen Block gegeben und du hast wirklich alle Variationen von moderner Musik gespielt. Mhm. Da waren auch, wie gesagt, E-Gitarren dabei oder sonstiges in Richtung. Und da bist du gesungen worden, wirklich, das war ganz lässig. Mhm. Und am Schluss zu, wie es war dann schon so gewesen, da hat das eine Mal nicht mehr gereicht, dann haben wir dann schon zweimal oder dreimal Konzerte aufgeführt, damit du die ganzen Leute unterbringst und so verschiedene Wochenenden. Dementsprechend hast du dann auch natürlich proben müssen. Dementsprechend war dann der Aufwand. Und natürlich, wenn du 18 bist und andere Sachen im Kopf hast,
ja. Aber habt ihr es dafür dann als Gegenleistung nicht nur Essen oder Trinken gerückt, sondern auch Geld oder was? Oder?
Bei der Musik bist du freiwillig, da kriegst du nicht einmal Essen. Wenn du kriegst du Essen, zum Beispiel, wenn du eingeladen bist, bei einem Begräbnis, aber sonst machst du es freiwillig.
Okay, das heißt, das rennt unter Standardverein und du musst
dann genau, im Verein, so wie es überall bei einem Verein ist, so auf Deutsch gesagt, so ist es dort bei Musikgebühren auch. Das heißt, wenn du ein Festl hast, natürlich ist dann gratis dort, ganz klar. Aber, ja.
Also gratis, dass du das Zeug nur ausschenkst und verteilst.
Genau. Sozusagen,
ja. So war das, okay. Nein, ich habe das Vereinsleben in einer Musikkapelle nie mitgekriegt. Also ich kenne das nur aus anderen Perspektiven, was das betrifft. Ja.
Also hast nein, du denn es war eine lässige Zeit. Das hat trotzdem sehr gepasst, weil wir haben wirklich Hauptschule ist außer. In der Hauptschule, wie gesagt, habe ich dann eigentlich schon angefangen, also vierten Klasse Hauptschule, den schon angefangen bei der Kapelle. Und du brüchst dort dann, sage ich mal, ja, bis zu den Furke, deine Jahre, wo du da vorkommst in Marschwertungen und du hast Auslands, also Ausland, sage ich, ja, Ausland. Also wir haben eine Partnergemeinde, Waldburg in Baden-Württemberg. Du bist da auch ein Jahr rausgefahren oder die Jungen einer, gell? Und hast du dort deine Auftritte gehabt? Also da bist du wirklich umeinander gekommen. Gell? Und natürlich hat das auch seinen Reiz gehabt.
Und wieso bist du dann nie in eine Band gegangen dann zum Schluss?
Ich wollte immer eine Band haben. Nur das Problem ist, ich wollte eigentlich, wie soll ich sagen, also
eher... Fußgeben waren die anderen...
Nein. Grundsätzlich wollte ich eher immer so eben Rockband oder eher Metalband, also wirklich was Härteres. Und wenn es heißt Band, das heißt, ich habe da nie die Perspektive gehabt, dass ich mir sage, okay, ich suche mir jetzt so Bandmitglieder oder sonst was. Habe ich auch nicht recht gewusst, wie es geht und vielleicht zwei Antrieb gehabt, ich weiß es nicht. Ich habe damals in der Musik gehabt, schon ein Glas unter mir, eben ein Nachbar, hat Schlagzeug gespielt, richtig gut sogar und vielleicht, dass da was draus geworden war, und gesagt, okay, ja, ich habe einen Schlagzeuger und Gitarre, aber damals habe ich ja noch Konzertgitarre gespielt, E-Gitarre, keine Ahnung, verdutten und blasen. Und ja, ich darf da sogar sagen, wenn du E-Gitarre lernen willst, dann lern das und mach nicht den Fehler und lern zuerst Konzertgitarre. Also das ist absolut Zeitverschwendung. Und ich muss auch sagen, es ist immer wieder so gewesen, dass ich in den letzten Jahren, wo ich jetzt Gitarre, also E-Gitarre spiele, ist mehr, also für mich mehr weitergegangen, als die, sage ich mal, vier Jahre Musik gehabt schon.
Ja gut, Musik habe ich sowieso viel andere Sachen auch noch.
Ja, ich meine, im Endeffekt, wir haben teilweise in der ersten Lage spielst du, also deine C-Dur und die Noten. Maximal nur in der siebten Lage, wenn es Pentatonik, das habe ich vielleicht nirgendwo gewusst, ja, dass es das gibt, aber wie und was? Nee, gar nichts.
Und ja, aber ist das nicht eher dann so in der Richtung, dass du sagst, okay, wenn es ein bisschen kreativer zum Spielen ist, dann sind ja das eher so diese spanischen Flamenco und ähnliche Sachen, was mir da einfällt. Das heißt, bei den klassischen deutschen Volkslieder ja nicht, dass du eigentlich auf und an spielst. Und bei den klassischen Gitarrenkonzerten hast du das auch eher weniger. Also ich kenne das eigentlich nur aus dem spanischen Bereich, also wo es halt dann ein bisschen...
Ja, ins Eingemachte geht.
Ja,
so gesehen. Ja, ich sage mal, wenn das sowas interessiert, also grundsätzlich gesehen, es hat jedes Instrument seinen Reiz, überhaupt gar nicht. Aber die E-Gitarre ist halt, wie soll ich sagen, so vielfältig. Ich meine, das Problem ist, du musst dir aber die E-Gitarre mal entscheiden, hey, welche Musikrichtung taugt oder welche Stilrichtung. Mhm. Weil ich sage mal, wenn du eher für Metal bist, ja, dann brauchst du zum Beispiel Jazz oder solche Sachen überhaupt nicht anschauen. Also wenn du aber eher Jazz spielen willst, das sind super, generell, wenn auf diesen, wenn du das taugt, sage ich mal, ja, das sind Stilrichtungen mit Technik, also Techniken dabei, was du vielleicht in der Ding brauchst und da nicht. Und wenn du das nicht spürst oder keine Ahnung was, oder Blues zum Beispiel. Ich meine, es vermischt sich schon in gewisse Dinge alles ein wenig. Aber die einschlägigen Musikrichtungen, die musst du halt auch generell, wie gesagt, mit E-Gitarre, du hast irgendwie keinen Endgegner nicht. Du kannst, ja, du bist, ja, es gibt halt so klassische Leute, Eddie Van Halen, wie er gewesen ist. Ich meine, das war halt der Gitarrist, ja, der was seine Tabs gespielt hat und was der Licks und keine Ahnung, was willst du da. So was willst du spielen, ja. Aber eben, wie gesagt, eben, der war halt auch in der Rock-Pop-Geschichte drinnen. Ja. Und eben, das ist auch mein Ding, also mein Genre. Also im Endeffekt, ich spiele zum Beispiel auch unsere ganzen Austropop-Geschichten, weil es mir einfach taugt. Ja. Aber einfach nur, weil ich eine normale Western-Gitarre habe, die was eigentlich ausschaut wie E-Gitarre.
Ah, okay.
Und im Endeffekt, ja, nur, ja, einfach wie gesagt, eben auch die Techniken ein wenig, aber grundsätzlich taugt mir trotzdem eher mehr das Härtere, der Härtere gegangen hat.
Also, so wie ich dich kennengelernt habe, hast du eigentlich immer nur so eher EDM und Ähnliches im Auto gehabt.
Wie?
EDM, Techno,
also, House. Nein, also grundsätzlich, du hast recht. Ja, also, ja. Wenn wir vorgefahren sind, Techno, aber für mich hat es immer keine einschlägige Stilrichtung. Also, mich hat immer eigentlich alles interessiert. Mhm. Ich würde es nicht sagen Volksmusik. Ja, da.
Ja, gut, das ist dann schon ein bisschen spezieller, das muss man auch verstehen.
Dass oder volkstümliche, weil
Rot ist eher auf der österreichische Volksmusik und deutsche Volksmusik hat natürlich nichts mit dem zu tun, wenn man jetzt spanische Volksmusik hernimmt oder sowas. Das wird nur eher akzeptiert, aber eher Volksmusik generell ist schon ein bisschen schwierig.
Ja, ich meine, mein Vater, wie gesagt, ist eben in der Volks- oder volkstümlichen Ecken, ja, geht ganz klar. Und nein, war nie mehr, also nie dem. Also Austropop-Geschichten taugt man grundsätzlich schon. Ja, okay. Aber das ist dann auch schon wieder ja, höchste der Gefühle. Und mein grundsätzlich ist das so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sage, ich möchte das nur im Metal-Bereich, sondern im Endeffekt, was ich einfach haben möchte, ist einfach so schnelle Läufe. Also im Endeffekt die ganzen Skalen, ja, wirklich, also einfach am Griffbrett flitzen. Also im Endeffekt, das heißt, falls man nicht, Shredding heißt das.
Okay.
Shredding heißt im Prinzip nichts anderes, als wie du fährst am Griffbrett auf und ab, wie gesagt, und Läufe und genau, Arpeggios, okay. Ja. Three Notes per Strings, also wirklich, ja. Da gibt es, ja, also das ist das, wie gesagt, wo ich irgendwann einmal hin will. Ja. Also gibt noch viel zum Üben.
Was ist dir irgendwie dafür interessiert, was sagst du? Also wie du gemeint hast, wann klassische Konzerte, dann eher die klassische Konzertgitarre und sonst.
Nein, das Problem ist einfach das, mir ist dazu gesagt worden, wenn du E-Gitarre spielen willst, musst du erst die klassische lernen.
Damit du die Grundbegrifflichkeit
genau, hast, damit du eigentlich, hast oder so. Genau, aber eigentlich kannst du sagen, hat es zwei verschiedene Instrumente. Mhm. Du hast zwar deine Bünde, das schaut ähnlich aus, aber grundsätzlich, es ist E-Gitarre und Konzertgitarre haben, du hast Stahlseiten, du hast Kunststoffseiten, du hast einen dicken Hals bei der Konzertgitarre, du machst auf der machst Bendings, also du schiebst die Seiten und das machst du jetzt bei einer normalen Konzertgitarre eher weniger. Oder?
Ja, was ist da mit dem E-Bass? Hast du keinen Bass zu Hause?
Nein, grundsätzlich nicht. Hat mich auch noch nie so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist im Prinzip, wenn du E-Gitarre spielst oder Gitarre spielst, grundsätzlich erlernbar. Von dem her gesehen, es ist ja nichts anderes, das. Nur war Töne unten. Nachdem ich eh wenig im E-Bass-Bereich wildere, wenn ich meine Drop-C-Stimmungen mache oder sogar nur die Drop-A oder keine Ahnung was, dann würde es schon unten wenig in die Sphären. Und ich habe eine siebenseitige, wie gesagt, eben für Metal, ja, wo halt die tiefe B-Seiten in der Standardstimmung schon wirklich allwander da. Ja. Und in einem Bandgefüge ist es dann eh schon oft so, dass du sagst, okay, wenn du wirklich so tiefe Stimmungen spürst, dass du keinen Konflikt mit dem Bassisten hast. Oder auch mit dem Schlagzeug, weil im Endeffekt auch Schlagzeug, wie gesagt, eben so Töne aufnimmt, dass du denen ins Geige gehst.
Ja gut, das ja stimmt, das ist damit unter ein bisschen lustig.
Aber es ist wie gesagt im Bandgefüge. Also
ja, da muss es sowieso anders auch stimmen.
Genau. Also im Endeffekt ist es eh, wenn du wirklich sagst, okay, du willst eine Band haben, du musst die eh arrangieren. Mhm. Und
ja,
man sollte es erst einmal kennen, ich meine, Ding, also was heißt kennen, lernen. Mhm. Und
ja, das heißt, in 10 Jahren stehst du mit der Band also im Stoppplatz von Kirchberg und
Nein, wie gesagt, also momentan schaut es so aus, also ich habe zwar das Equipment jetzt daheim, dass du eben im Bandgefüge spielen könntest, also, aber ich mache es wirklich nur für mich momentan, also
ja. Mhm. Als Ausgleich zu
als Ausgleich und einfach, weil ich will es können, also im Endeffekt, ich will das machen, fertig.
Kommen wir zum anderen Ausgleich, zu dem Thema sind wir eigentlich heute sogar in einer richtigen Bogenhalle, deswegen der leichte Hall eventuell in der Aufnahme. Das ist eigentlich das Hobby, was du dann dazwischen einmal irgendwann mal gefunden hast, so zwischen der Anpause zum nächsten Beginn für die zwei E-Gitarren, wenn man so sehen kann.
Ja, ich bin jetzt gut 10 Jahre, wie gesagt, im Bogenschießen. Ich bin mehr oder weniger eingestolpert ins Bogenschießen. Mhm. Was heißt eingestolpert, war im Prinzip... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wann man es so sagen kann. Zum 30. Geburtstag haben wir Aktivität gesucht. Weil es war ja dort zumindest gang und gäbe, verbringst irgendwann einen Tag miteinander. Und ich habe eben Aktivität zum 30. Geburtstag von meiner Freundin gesucht. Mhm. Und da bin ich irgendwie aus Bogenschießen gekommen und habe mir dann ein paar Kurse gesucht, weil ich eigentlich dort von dem ganzen Milieu überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich meine, ich muss ja dazu sagen, als Kinder haben wir im Haus losstecken gehabt, Bambuspfeilen und haben einander geschossen. Wer kommt um weiter oder was der Geil was?
Ja, das ist aber ja weit von der Realität.
Genau, aber Bogenschießen als Sport hat es eigentlich, ja, weiß ich nicht. Wir haben zwar einen Verein in der Nähe, ich meine, jetzt weiß ich das, aber damals war das so unscheinbar. Also ich hätte nicht sagen können, ja, Bogensport ist ein Sport, den was ich irgendwie jetzt machen kann. Bei mir in Wartburg sind wir reine Faustbeination oder Eisstockschießen oder ich weiß nicht, oder Radfahren, Rainer, irgendwas sowas in Richtung. Ja, aber Bogensport redet da keiner drüber. Gell? Mhm. Und da bin ich halt eben dann auf Stoneface gekommen, unter Eisenbach, weil es geheißen hat, das ist schon zum dritten Mal im deutschen Sprachraum der schönste Parcours gewesen. Und sie haben Fotos drinnen gehabt, sie haben eben auch kulinarische Geschichten, das nachher dann, wie gesagt, wenn da nicht sitzen. Und hat eigentlich für einen Geburtstag viel Spaß, haben wir gedacht. Und mich hat das dann so gefesselt, dass ich ein paar Tage drauf wieder runtergefahren bin und habe mir dann eigentlich bei ihm unten in den kleinen Shop meinen ersten Bogen gekauft. Mhm. Und bevor ich das gemacht habe, die paar Tage vorher, habe ich im Internet ein wenig recherchiert. Das ist eigentlich, sobald mich irgendwas interessiert, fange ich jetzt mittlerweile an zum Recherchieren und hinterher. Und und ich wollte dann eben, wie gesagt, ich habe mir schon eine gewisse Vorstellung von einem Bogen gehabt und natürlich als Anfängerbogen sollte er nicht teuer sein, hin und her. Und habe mir dort, wie gesagt, so ein Grundsetup gehabt, das ist ein Blankbogen, wie man heute sagt, also ein Metallmittelteil mit 2 Hurfarmsehne, Feuerflag. Und das war mein erster Bogen und habe dann angefangen, in meinem eigenen Garten auf Styroporwürfeln zu schießen.
Also das war aber noch vor dem Hausbau?
Ja, das war in einer alten Wohnung, da haben wir einen großen Garten gehabt eigentlich. Mhm. Und hinten. Und da haben wir so ein Styropor-Ding aufgeflanscht und dann habe ich drauf geschossen. Ja, und das war im Prinzip der Anfang vom Bogensport. Und nachdem mich das wirklich interessiert hat, und bei mir ist immer so, wenn mich was interessiert, dann möchte ich ja mehr über das Gerät haben, also wissen, wie stellt man es ein oder was kann man einstellen oder was kann man auszuholen. Und dann ist das immer mehr und mehr, also durch mit Bücher, mit Zeitschriften, keine Ahnung was. Mhm. Aber vorher nur muss ich fast sagen, war ich dann nur mehr unten auf Stoneface und die Distanz Wartburg unter Weißenbach ist trotzdem, sag ich mal, 3/4 Stunde fahren. Und dann hat er zu mir gesagt, hey, weißt du, in deiner Nähe, weil ich in Föhn gewohnt noch, in deiner Nähe gibt es eigentlich eine Bogenhalle, aus dem Kirchschlag rumen, schau dir das mal an. Ja, und so, wie gesagt, bin ich da auf Kirchschlag Breitenstorf gekommen, in der Halle, wo wir jetzt gerade sitzen. Und hab da, wie gesagt, meine ersten Trainerstunden, also so eine Trainerstunde, kann ich sagen, also beim Horstl da zum Beispiel immer so einen Grundkurs gemacht, weil ich war schon immer bestrebt, wann ich was tue, dann möchte ich wissen, wie es funktioniert und möchte mir es auch gerne zuhören lassen. Ja, und dann hat es dann seinen Lauf genommen. Ja. Und ich habe eigentlich nicht gewusst, welcher Bogenort oder welcher Bogenglas ich schieße oder keine Ahnung, also ich habe einfach nur einen Metallbogen gehabt. Und der Horstl da hat mir zugeschaut und gesagt, so wie du schießt oder wie es ausschaut, wird wahrscheinlich werden, dass du olympisch schießt. Und ich habe einfach damals ja gesagt.
So einfach unscheinbar.
Genau. Und habe nicht gesagt, okay, olympisch klingt gut, ja. Ja, und dann im Endeffekt hat es eh, dann haben wir eben befasst mit olympischen Bogensport, Bogenschießen, wie man einen Bogen aufbaut, wie das ausschaut. Und da bist du halt natürlich da rum bei den ganzen traditionellen Schützen, wenn man schon so sagt. Eher wegen der Außerirdische. Ja. Und dann haben sie mich auf Wollern aufgeschickt. Eben in so einem Olympic-Recurve-Kurs. Ja. Mhm. Da habe ich dann eben vorher schon meinen ersten Stabi gekriegt, einmal so auf zum Probieren. Ja, und das hat sich mit dem Jahr aufgeschaukelt und mehr und mehr. Dann fällt mir zu rein in dem ganzen Ding. Ja, nein, das ist eigentlich, wie gesagt, ich habe eigentlich das Bogenschießen grundsätzlich so gelernt. Mittlerweile ging das einfacher, leichter. Ja. Aber ich habe mir da damals auch wieder Bücheln gekauft, also eben die Bogensportbibel, Kisi Klee. Und habe mir dann auf Archery TV eben die Profis angeschaut, die was eben noch den Schema lernen, Brady Ellison, Kaminski. Und habe mich selber gefilmt und habe verglichen, was dann die, was mache ich. So wie eigentlich dann Bogenschießen mehr oder weniger gelernt gibt, keine Ahnung was. Trainer hat es da damals in meinem Werdegang überhaupt nicht gegeben. Und dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, also 2012 eben bin ich aufgekommen, oder? Und ich bin 2013, ich glaube ein Jahr später, habe ich das erste Mal in der Landesliga geschossen.
Das war schon, wo wir den Übungsleiter gemacht gehabt haben.
Nein, da habe ich noch keinen Übungsleiter gehabt.
Dann war es das 12, was du schon in der Landesliga geschossen hast. Mit dem 13 haben wir einen
dann Übungsleiter gemacht. Dann musst du 11 gewinnen schon.
Ja.
Also 11 aufgekommen. Weil ich war ein Jahr da bei der Landesliga geschossen, aber nur als Reserve, also nur, dass man es anschaut.
War schon wieder, ja. Nein, natürlich, das war der Winter vorher, hast du angefangen. Und im Frühjahr haben wir, also im Frühjahr haben wir den Jungsleiter gemacht.
Das kann schon sein, ja.
Ja.
Und du hast das erste Mal geschossen. Mhm. Und dann auf jeden Fall war es auch so, dass man dann die Indoor, also der Berni und der Horst haben gesagt, hey, was du sagst, schießt du einfach mit, was die bei der Staatsmeisterschaft sagt, hey, Staatsmeisterschaft, bist du wahnsinnig. Und habe dann ein ziemlich gutes Ergebnis gehabt, dazu mal, eben 270 gleich in den ersten Runden. Das war eigentlich wirklich faszinierend. Und da ist dann eigentlich ein Trainer auf mich aufmerksam geworden, eben der Alex damals, und hat mich dann nochmal eingeladen, weil sie wollten so ein Projekt haben sie dann gestartet mit einem Verbandstraining.
Und für einen oberösterreichischen
Bogensport. Genau, für einen oberösterreichischen Bogensportverband. Eben einmal im Monat so ein gemeinschaftliches Training. Mhm. Und das war damals Anfang in Gunskirchen bei Wöstadern. Das haben wir dann angeschaut, das habe ich dann eigentlich auch wirklich regelmäßig besucht. Das waren dann eigentlich auch meine Trainerstunden. Oder begleitend dann, wie wir dann wirklich dann auch verändern gehabt haben, haben wir dann hin und wieder einen Trainer da gehabt. Ja, heute vielleicht machen wir es anders, weil ich habe nicht gewusst, wie gesagt, Verein hin und her. Also wenn du sagst, okay, du willst die und die Bogenglas schießen, ja, dann gehst du auch zu den Verein und dann bist du eigentlich besser aufgekommen. Wie wenn du sagst, okay, du stolperst irgendwie wegen rein und weißt nicht recht, was du tun sollst und dann willst du ein Glas, ja, die was eigentlich in den Bereich herum überhaupt nicht gibt.
Ja, alles klar. Aber es ist ein guter Punkt, was du gerade ansprichst, und zwar, wenn man jetzt den Bogen hernimmt, Bogen ist ja geschichtlich, ich komme ja im Prinzip aus der Rundspielecken, also wo ja ein Bogen im Prinzip ein Angriffswaffen ist in erster Linie, mitunter auch eine Jagdwaffe, aber es ist immer recht spannend, wenn man gewisse Rundspielsysteme halt dann hernimmt und dann sich denkt, der schießt es mit dem Bogen auf 20 Meter, trifft er so gut oder 40 Meter so gut. Und wo man halt dann realistisch ist mit einem klassischen 15 Bogen heutzutage, also die Distanzen zwischen 50 und 100 Meter sind eigentlich kein Problem, dass man den Pfeil so weit bewegt, ob man dann das Ziel noch trifft in der Art und Weise, ist dann wieder ein anderes Thema. Da kann man ganze Romane drum schreiben und Videodokumentationen machen. Aber wenn wir zurückgehen, vom Geschichtlichen her, wo der Bogen ja eigentlich interessant war, ist es ja vom sportlichen Aspekt her, war ja, wenn man 1900, da war es eigentlich ein Frauensport, mehr oder weniger.
Nein. Ich habe das extra einmal nachgelesen, weil ich es nicht mehr gewusst habe. Aber 1900, also 1904, 1908, 1920 ist der Bogen olympisch geworden. Okay. Und früher haben es eigentlich vorwiegend, also in Mitte 19. Jahrhundert, hat es eigentlich hauptsächlich Frauen haben den Sport ausgeübt. Mhm. weil es dazu mal so anscheinend ja, das Laufen und so Geschichten für Frauen ja überhaupt nicht üblich war oder keine Ahnung, es soll ja gesundheitsschädlich sein, ich weiß nicht, ich habe zumindest nicht nur gelesen. Mhm. Und Bogenschießen war halt dann das geringste Übel nur.
Ja, weil die Jagd war zu dem Zeitpunkt ja schon mit der Langwaffe. Also mit
genau, so, und im Endeffekt war es halt eigentlich auch nicht mehr ums Bogenschießen gegangen, sondern wenn die Turniere wieder mich nicht gleich das angehört haben, war eigentlich mehr als wie, also dort das, ja, nicht das Ergebnis, ja, mehr, ja, den gehabt, sondern eher die Kleidung, was
die dabei war.
Genau, ja. Also Bogenschießen eben ist mit dem, also 1900, also 1900 war es das erste Mal eben, olympisch, 1904, 1908 eben auch. Und richtig olympisch ist dann eigentlich erst 1976, 74. Dort war das dann wirklich auch dann, wo man sagt, okay, jetzt ist dann seit 1972, sorry.
72.
1972. Und vorher haben sie aber auch noch alle Bogen gelassen. Also da haben Langbogen genauso geschossen wie Blankbogen oder keine Ahnung, was sie da gehabt haben. Dazu muss ich Bogen lassen, kann ich nicht genau sagen. Waren eigentlich alle auf der Olympiade. Und jetzt ist eigentlich der einzige, was auf der also der einzige Bogenglas, was olympisch ist, ist eben der Olympic-Recurve. Das heißt, auch Compound zum Beispiel, die modernere Form vom Bogen, ist immer nicht olympisch. Und da ist, wie gesagt, schon drängen drauf, dass auch mal reinkommen in das olympische Spielchen. Oder?
Ja, bei den Bogenglassen, wie gesagt, Olympic Recurve ist ja an und für sich das, was der klassische jetzige Bogen ist, mehr oder weniger.
Und also grundsätzlich reden wir von Olympic Recurve, was du sagst, der klassische Bogen. Es ist ein Blankbogen, ja. Also der klassische Bogen, also der Recurve, ist ein Blankbogen. Ja.
Heißt was?
Blankbogen heißt im Endeffekt, du hast Metallmittelteil, zwei Uhrform, Sehne, Feuerauflag, fertig. Und wenn du dann den weiter spinnst, ja, dann machst du aus einem Blankbogen einen Olympic Recurve. Olympic Recurve heißt dann, wie gesagt, bis Stabilisation und Visier. Stabilisation heißt mit Gewichteln und Visierung. Und
also die ganzen Stangeln drauf und so weiter. Genau. Aber grundsätzlich ist ja der Recurve die Art und Weise, wie der Wurfarm agiert, wenn man es genau nimmt.
Genau, wie der Bogen, also die Biegung
im Wurfarm. Ja, das heißt, der Blank im Prinzip ist es nichts drauf und Olympic halt mit dem Aufbau in olympischen Variationen von bis. Genau. Und wenn man jetzt das ein bisschen umdreht, man, viele kennen ja das für die Ungarn und für die Husaren und ähnliches, gibt es ja dann einen Reiterbogen, der ein bisschen anders ausschaut, und aber trotzdem ähnlich agiert wie der klassische Bogen.
Grundsätzlich ist es so, also wenn man einen langen Bogen ausschaut, man, mittlerweile gibt es ja die Hybridformen davon, aber Langbogen zum Beispiel, also wo kein, also kein Curve oder Recurve oder sonst in die Wurfform drinnen ist, ja. So von der Anschauung her jetzt gesehen. Ja. Und Reiterbögen, da geht es, glaube ich, mehr um die Materialien. Ja, so auf das gesagt, wie die heute, da kenne ich mich auch, muss ich sagen, wirklich wenig aus.
Das sind, glaube ich, so Holzsegmente mit unter anderem.
Genau, also Reiterbögen gibt es aber auch Kunststoff, ja, Arten, Geschichten und hin und her. Reiterbögen wären ja dazu mal, oder waren dazu mal eben für Reiter, ja, auf die Pferden, auch zur Jagd. Und dann später dann eben sportliche Zwecke, weil wir dann wirklich so Reitshows gemacht haben, was auch dort einmal ehemalige Trainer von mir, also ehemalige, unser Trainer, gemacht hat einmal lange Zeit. Ja, es ist wieder so, ich meine, jeder, also es gibt mehrere Bogenglas, also die primitivste ist eben der Primbogen, ja, der Haselnussstecker, wie man schon sagt. Ja.
Der unterscheidet sich zum Langbogen inwiefern?
Im Endeffekt, Langbogen hat schon eine Menge Bearbeitung drinnen. Das heißt, du hast da teilweise Glasbelegungen drinnen und andere Materialien wie Holz, sagen wir mal so. Und der Primbogen ist halt wirklich ein Holzbogen aus einem, meist, wie gesagt, ein Einteiler. Ja. Also nicht meist, ist ein Einteiler. Ja. Sehne drauf und ja, das heißt, du gehst dann einen Bogenbauer deines Vertrauens, ja, und der sucht sich da ein Stück Holz raus und dann fängt der Schnitzen an. Und so kann man sich nicht da vorstellen. Ja. Das ist eben der Primbogen, ja, und jeder Bogenbauer hat halt sein gewisses Etwas, was in den Bogen einlegt. Ja, und somit, wie gesagt, fühlt sich ja jeder Bogen irgendwie anders da. Es ist ja generell, wie gesagt, auch nicht nur bei den Primbögen so, es ist auch generell bei den Holzbögen immer so, dass halt die Custom-Bögen, also sprich die, was wirklich von Hand gemacht werden, wenn man sich für solche Sachen interessiert, dass man wirklich sagt, den muss man, bevor man es ihn kauft, einmal in der Hand haben. Und passt der Griff, liegt einmal in der Hand, kann ich mit denen irgendwie umgehen, wie schießt er sich, Vibrationen her und. Also das generell, wie gesagt, alles, was im Holzgeschichten sind.
Ja, Holz ist halt ein lebendiges Material.
Genau.
Ja.
Und alles, was dann eher, wie gesagt, wieder Richtung Blank geht, also Metallgeschichten oder auch sogar Compound, ja, das sind ja Industriebögen, ja, Fräsbögen, also gefräst ist jeder, also jeder Bogen wie der andere. Also wenn du dieselbe Serie hast, das fällt dir wurscht, ob du den von den Geschäften nimmst oder den anderen. Bei den Holzbögen ist es wirklich, wirklich so, du musst allein vom Griff her, jeder Bogenbauer, wie gesagt, macht das irgendwie anders, individuell, auch auf die. Das heißt, wenn du eine längere Zeit schon geschossen hast und du weißt, was du willst, gehst du auch zum Bogenbauer und lässt dir für die persönlich den Bogen anfertigen, deiner Träume. Ja. Und natürlich, jede Bogenglas hat auch sein Reit. Ja, ist ja ganz klar, ich meine, für jeden passt nicht das Gleiche. Und Bogensport ist sehr vielfältig. Ja. Und wie gesagt, für jeden Topf gibt es einen Deckel. Genauso ist es auch beim Bogensport.
Weil du vorhin gemeint hast, wenn du das Tier oder die Bogenglas schießen willst, würdest du denen empfehlen, dort hinzugehen? Gibt es irgendwie was, wo du rausgefunden hast, okay, im Sinne von, wenn du eher, wie soll ich sagen, würdest du von Haus aus irgendwelche Leute irgendeinen Bogen raten, aufgrund, weil sie was halten oder einfach ist das eine intuitive Geschichte, was du sagst, okay?
Nein, ich sage einmal so, es gibt in unserem Umkreis, sage ich, mehrere Vereine, die was aber hauptsächlich traditionelle Vereine sind. Ja. Und traditionell heißt im Endeffekt, das sind eher 3D-Geschichten, das heißt, und eher Blankbogen, ja, wenn man schon für die Metallwelle redet, aber trotzdem eher noch Holzbögen. Ja. Und im 3D-Schießen, wie gesagt, ist eben das verbreiteteste, was halt mit einer Wengel in die Vereine rund um und um überall, wie gesagt, immer angeboten wird. Ja. Mhm. Dementsprechend sind auch die Kurse ausgelegt und. Wenn ich jetzt sage, okay, es kommt jetzt einer, der möchte jetzt Bogenschießen lernen oder mal anschauen oder sonstiges, ja. Grundsätzlich ist es so, also anfangen tut man eh meist mit einem Schulbogen. Ja. Das ist ja das, was du kriegst, wenn du zum Beispiel zu einem Parcours hingehst. Also ein Holzbogen mit Wurfarm, also ein Zweiteiler, ja. Ist aber auch, wie gesagt, der Fräsbogen. Und je nachdem, wie gesagt, wie du dann das forcieren willst, ja, oder willst du eher zu der Scheibe tendieren, ja, oder eher mehr auf 3D. Ja.
Das heißt, du richtest es eher auf das Ziel aus und nicht genau, auf das, was du...
Genau, also nicht unbedingt auf Bogenglas selber, sondern eher, wie gesagt, ist eher mehr 3D spannend für dich. Mhm. 3D ist natürlich super, du bewegst den Wald, du bist immer, wie gesagt, am Gehen und hin und her, meistens in der Gruppe. Meistens, ja, relativ. Auf der Scheibe, wie gesagt, ist oder so, du brauchst auch ein wenig Disziplin, weil du stehst immer am selben Fleck und du hast deine 100, 200 Pfeile, keine Ahnung was, immer vom selben Fleck in das selbe Ziel. Ja.
Du machst ja 100% repetitive Geschichte.
Genau.
Am besten immer gleich bleiben.
Immer gleich, genau.
Und immer optimierter. Genau. Ja, es gibt aber auch Parcours, wie zum Beispiel, wenn man nicht österreicht, war das in Nussbach. Heißt das Nussbach oder Nussdorf?
Kremster Nussbach, ja.
Nussbach, ja. Der auch einen sogenannten Kombinationsfeldparcours hat, wo dann auch Scheiben mitunter neben die 3D-Viecher sind?
Das sind die sogenannten Feldparcours, ja. Da haben eben die eben so Auflagen, also meistens schwarz-gelbe Auflagen, ja. Nicht so bekannt, wie gesagt, die rot-blau-gelb, wie man es sonst kennt, ja. Wird aber hauptsächlich, wie gesagt, eben vor die moderneren Bögen geschossen, im Compound. Also vor wirklich Compound, sage ich mal. Sicher, Blankbogen ist natürlich auch ein Thema, also mit Abgriff natürlich. Also wenn man wirklich Blankbogen schießt oder richtig Blankbogen schießen möchte, dann wenn du in der Klasse auch was weiterbringen willst oder konkurrenzfähig sein willst und Turniere schießen willst, dann musst du dich eben mit dem Senior-Abgriff beschäftigen, ja. Das heißt, du rutschst an der Sehne auf und an und je nachdem, wie weit unten oder oben du bist, so weit geht dann der Pfeil. Das heißt, du hast auch in irgendeiner Form eben ein Zielsystem. Ja. Dann natürlich sind solche Parcours, Feldparcours, habe ich gesagt, eben interessant. Ja. Und alles, was halt dann auch eben gegen Visierbögen sind, sage ich mal. Aber der traditionelle 3D-Parcours Begeher hat mit einem Feldparcours auch relativ wenig angefangen.
Das heißt, klassischerweise für 3D-Viecher, sagen wir, wir nehmen einen Bogen ohne Visier, wir nehmen einfach nur den Bogen, also im Prinzip einen Blankbogen, das war's, oder Langbogen oder einen Primbogen und fertig.
Ich meine, ich darf zum Beispiel jeden raten, zum Beispiel gerade im Winter, wenn es eine Halle gibt, auch wenn er 3D schießt, eben seine Grundtechnik an einer Scheibe zu festigen. Ja, eine Scheibe, wie gesagt, ist geduldig und du musst immer wieder, also wenn die Scheiben zeigt dir halt, ob du einen Scheiß machst oder nicht. Sagen wir mal so. Ja. Und im Endeffekt, das macht sicher auch Sinn, dass du sagst, okay, auch im Winter immer, wie gesagt, ein wenig im Training bleiben. Und du stößt dort wirklich dann im Metalle auf eine Scheiben, wie gesagt, und trainierst eben Technik zum Beispiel. Ja. Und immer die Wiederholbarkeit. Weil wenn du im Gelände stehst, ist natürlich klar, der Stand ist immer ist nicht derselbe wie in der Halle. Du stehst immer irgendwie wenn in der Böschung, in der Gestecken, am Steuer oder was da geil was. Ja. Das ist natürlich bei uns olympisch Recurve. Ja. Du stehst immer auf einer geraden Flecke. Ja. Sicher, du baust da den Stand auf dein Turnier. Also du hast eine mit den Schuhen und dass du jetzt flach bist oder weiß nicht, dass du gut stehst. Ja. Ganz wichtig, Stand ist das Fundament. Ja. Und im Endeffekt, und dann baust du den Schuss auf und herinnen, wie gesagt, ein 3D-Parcours, Begehr oder traditioneller, wie man so ein Ding sagt, ja, ist natürlich auch empfohlen, wie gesagt, dass er eben an seiner Technik feilt, dass er eben, wie gesagt, wenn er dann draußen eben im Parcours ist, dass er da eigentlich mit der Situation eben leichter dann umgehen kann. Oder dass er die Situation erkennt. Oder
ja, ich glaube, es geht nicht nur um die Technik, sondern natürlich auch, weil das ja eine Tätigkeit ist, die man im Normalfall ja nicht hat, dass man eben die Muskelkraft nicht verliert über den Winter. Ich meine, das hast du ja in 4 Monaten, wo du dann theoretisch ja nichts machst in der Richtung. Auf der anderen Seite ein Bewegungsablauf natürlich, also rein diese.
Es ist ja so, wenn du zum Beispiel zum Bogenschießen anfängst, ist natürlich auch mal wichtig, dass da irgendwer, wie gesagt, einmal eben deinen Schussablauf zumindest ein bisschen erklärt. Jeder hat seinen persönlichen Schussablauf. Es gibt keinen, ich habe das auch lernen müssen, nicht den Schussablauf, auch wenn es der Herr Kiesigli sagt, das ist richtig, das andere ist falsch. Ja. Aber jeder ist individuell zusammengestoppelt, der hat einen anderen Körperbau, andere Muskeln, anderen Anatomie, was da geil was. Ja. Und du musst halt das, was dein Körper bietet, musst eben, wie gesagt, immer am Bogen umsetzen. Ja. Und wenn du dann die Schulter mal mitgeht, ja, oder keine Ahnung, wie sagen soll, auf jeden Fall, es ist halt wirklich individuell, aber die Grundzüge von der Technik oder vom Schussablauf, sage ich mal, das gehört einmal an jeden, wenn er mal beibracht. Ja. Zumindest, wie gesagt, dass er sich nicht wehtut. Also im Endeffekt, dass er halt körperlich, wie gesagt, nicht gleich sagt, okay, jetzt habe ich Schulterweh und das kann ich wieder aufhören.
Hast du, weil du gerade gesagt hast, anatomische Einschränkungen oder ähnliches, das heißt aber grundsätzlich kann eigentlich aber jeder Bogen schießen.
Ja, ist ja ganz klar.
Das heißt, Kinder natürlich auch, aber da sollte man gewisse Reife, glaube ich, voraussetzen, körperlich genauso wie geistig natürlich, wenn.
Ja, ich meine, meine Tochter, wie gesagt, die ist jetzt 7 Jahre und hin und wieder gehen wir auf einen Parcours, einfach spaßmäßig und wenn man anders schießen kann, schon in einem gewissen Rahmen. Aber jetzt, dass du jetzt sagst, dass du wirklich sagst, du fängst mit einem Training an oder dass er eben, so wie du sagst, bei uns Faustbetraining, Fußbetraining oder keine Ahnung was, hätte ich schon gesagt, also zwischen 10, 12 Jahren hätte ich mal gesagt.
Was ich immer gesehen habe da, also die Halle ist ja drunter bei, wo man jetzt gerade so einen Shop und außer bei gibt es dann so einen Einschussplatz, bevor die Parcours da anfangen. Und da habe ich vor ein paar Jahren war das einmal eine wirklich, wirklich, wie sagt man da, zielgerichtete, aufgeweckte junge Dame gesehen. Ich würde sagen, die war 7 oder 8 Jahre waren überhaupt und die hat mehr Reife auf dem Einschussplatz gezeigt und Rücksichtnahme auf alle anderen, als wie die Erwachsenen, die miteinander gestanden sind.
Das gibt es alles, ja.
Ja, also das war schon ein Ding, ja. Ja, das heißt, im Endeffekt, das einzige Voraussetzung, die ich eigentlich habe, ist, dass ich am Bogen halten kann, mit einer Hand den aufziehen kann oder mit 2 Händen, je nachdem. Wenn es aufs Radikalste ist, kann im Prinzip eigentlich jeder schießen.
Grundsätzlich schon. Wichtig ist auch, wie gesagt, also wenn du jetzt einen Parcours gehst oder das erste Mal Bogenschießen gehst, dann ist es meistens so, du kommst in einen Verein oder in einen Team, wo es halt, den Verleih gibt. Die geben dir irgendwelche Bögenintent, die ziehst du ein paar Mal auf, wie gesagt, ob du da ziehen magst überhaupt, dann kriegst du meistens eine Einschulung, wie gesagt, und dann bist du eigentlich schon am Parcours. Hat grundsätzlich jetzt mit Bogenschießen, sehr ganz klar, man hat Fun-Faktor, das ist immer das Wichtigste, generell bei jedem Sport, also das ist eigentlich der Spaßfaktor, musst du sagen, weil wenn du das mit Frust machst, machst du es nicht lang. Aber grundsätzlich derjenige, der was dann ambitioniert wird, der was das dann taugt und der was dann wirklich sagt, hey, jetzt hätte ich da eigentlich, wie gesagt, was gefunden, das was mir richtig Spaß macht, dann ist meistens so, dann gehst du wieder zum Verein hin. Also meistens zum Verein deines Vertrauens oder je nachdem. Ja. Und dann kommt irgendwann einmal der Punkt, also optimalerweise war es natürlich so, dass du vielleicht einen Bogen dir ausleihen kannst, ja, wo du deine Wurfformstärke, wie gesagt, eben dein Können anpasst. Ja. Meistens ist es so, gerade wenn du anfängst, bei mir war es leider kein dasselbe. Ja, obwohl ich mich schon ein wenig informiert habe, ich habe auch für einen starken Bogen gekauft. Ja, aber ich habe dann gesagt, wenn ich jetzt wirklich das und das trainiere, dann habe ich es dort unter Kontrolle. Grundsätzlich war es auch so. Ja, aber es hat nicht jeder, wie gesagt, 5-6 Mal die Woche Zeit gehabt zum Trainieren. Und ich habe dort einmal das Feuer gelegt oder was man sagt, Blut gelegt und habe das wirklich dann durchgezogen. Auch,
aber du sprichst gerade das ganz was Wichtiges an, weil man sieht es halt des Öfteren, wo halt, also man, wenn du halt irgendwie in den Verleih gehst, dass halt dann die Leute an den Bogen ziehen und du denkst dir, ja, 2-mal, 3-mal, vielleicht 10-mal zieht dann oder sie und dann ist es eh schon vorbei. Lieber einen leichten Bogen nehmen und
werfen genau, dafür den ganzen Parcours schaffen.
Ja. Den ganzen Parcours schaffen, weil was man nämlich nicht vergessen darf, ist das, die Anzahl der Tiere sind meistens zwischen, also der Ziel ist zwischen 20 und 30. Und wenn ich jetzt, hast du nochmal 3 Pfeile pro Ziel schießen darf, bis ich getroffen habe, im Normalfall ist es so eine Regelung, manchmal kriege ich sogar 5 Pfeile, das heißt, man überfordert sich eh meistens gleich mal, dass man dann 5 Pfeile pro Ziel angibt, dann schießt man nur 2, 3 Passen, also sprich, man entleert den Köcher hoffentlich an der Wand oder am Pfeilfang oder je nachdem, dann schießt man da mitunter dann gleich mal so bis zu 200 Schuss und 200 Mal dann an zu starken Bogen ziehen, das geht nicht aufs Kreuzen und das...
Es ist für einen Aufhänger absolut, ja... demotivierend dann, wie gesagt, wenn du mitten im Parcours stehst und du magst das Ding nicht mehr dazu. Ja. Also nein, es ist wirklich wichtig, also das ist da jeden ans Herz legen, also derjenigen, die was wirklich dann einmal sagen, also wenn du sagst, okay, du machst dir dann mal einen Bogentag, ja, einfach fahren, keine Ahnung, okay, von mir schießt du meinen starken Boden. Ja. Aber grundsätzlich, jeder, der was das dann wirklich vorhat, dass er da draußen machen möchte, auch für Technikübungen ist es immer schlecht, wenn du einen starken Bogen hast, weil die Technik einfach unsauber ist und du lernst da von Anfang an vielleicht irgendeinen Schmarrne. Ja, und
du verkrampfst da massiv.
Genau, also im Endeffekt, und da ist es halt oft super, wenn du eben einen Verein hast, wo es eben Leihgeräte gibt, wo du zum Beispiel das vielleicht am Anfang sogar ausleihen kannst und dann auch verschiedene Stärken dann immer zu deinem Trainingszustand eben dann schießen kannst, darfst, bis dann eigentlich dann bei deinem eigenen Bogen angelangt bist, ja, dass du mal sagst, okay, jetzt habe ich schon eine gewisse Grundtechnik oder Grundmuskulatur oder sonstiges. Ja. Und je nachdem, welcher Bogenklasse du wieder willst, ja, zum Beispiel, ich habe mich halt dann für meinen Blankbogen, also Metallbogen entschieden. Da ist natürlich dann auch möglich, dass du anhand der Dillerschrauben, also der Wurfarmschrauben, sage ich mal, kannst du den Bogen ein bisschen verändern in der, im Wurfgewicht. Ja.
Das heißt, der Bogen wächst bis zu einem gewissen
Grad. Genau, der wächst ein bisschen mit. Ja, einen gewissen Prozentsatz kannst du, wie gesagt, eben auf wie oben dran. Ja. Und wenn man das auch ein bisschen berücksichtigt, wie gesagt, dann hast du eigentlich, sage ich mal, ja, die ersten 2 Jahre, kannst, oh, nein, okay. Je nachdem, was du, wie du es dann forcierst. Ja. Also wenn du zuerst, wie gesagt, eben Leihmaterial hast, ein halbes Jahr, sage ich mal, und dann eben deinen eigenen Bogen, dann hast du eigentlich, sage ich mal, ja, 1,5, 2 Jahre mal eine Ruhe. Bis du dann wirklich auf dein Wunschgewicht bist oder egal, was du erreichen willst oder wie du Turnier schießen willst, Endpräte oder was du willst, du musst eine gewisse Distanzen musst du schaffen mit dem Bogen. Ja. Ist natürlich halt nicht immer mit der Bogenstärke, also man kann ja, wie gesagt, eben mit Material, Pfeile, leicht, schwer, dick, dünn, keine Ahnung, ja, wenn kompensieren. Und, aber wichtig ist immer, wie gesagt, dass du halt das Sportgerät, Bogen, ja, immer dementsprechend, wenn du sagst, okay, auf einem Turnier hast du 144 Pfeile zum Schießen, dann musst du mindestens 200 Mal ausziehen können. Ja. Weil du musst ja die Pfeile kontrollieren und du sollst den Bogen kontrollieren und nicht den Bogen liegen. Ja. Und das bringt auch nichts, wie gesagt, weil du Schulterprobleme hast oder irgendwelche anderen wie welche Probleme hast, eben weil du einfach von Haus aus, weil früher war das im Prinzip so, ja, du musst, keine Ahnung, 60 Pfund schießen, weil sonst allein 3D, alles andere ist ja Schmoren. Zum Glück, wie gesagt, haben die Zeit um.
Das ist auch durch... mit, aufgrund des verbesserten Materials, genau, und der leichteren Materialstärken und so weiter, sicherlich Hand in Hand gegangen. Aber ich kann mich erinnern, wie wir angefangen haben, also die mit einer Holzpfeile, ich war da nicht recht weit gekommen, geschweige denn, es war massiv schwierig zum Ziehen vom Langbogen. Ich glaube, bei 50 Pfund ist einmal alles, was drunter ist, ist fast irrelevant. Primbogen genauso wie Langbogen, weil eben die Pfeile so schwer sind. Und beim normalen, du hast im Prinzip leichte Pfeile, es bitte Carbon-Pfeile, die sind stabil, die halten was aus.
Genau.
Da kannst du mal was irgendwo dagegen gläschen, wo es nicht hinkehrt, ohne dass gleich alles zersplittern und hin ist. Das Material kostet natürlich auch gut, das darf man natürlich nicht vergessen.
Ja, und das ist auch immer so eine Sache. Ich meine, gerade wenn man Anfänger, da ja zum Beispiel nicht ruhen, dass er sich den ersten Bogen kauft.
Und den ersten Schaft. Also sprich den ersten Pfeil auf
gut Pfeil, Deutsch. Ja, genau.
Weil
ja,
der Schaft ist ja nur ein Teil vom Pfeil.
Es ist trotzdem, gerade am Anfang ist eigentlich, ja, ich meine, das Setup sollte schon einigermaßen passen. Also im Endeffekt Bogen, Pfeil und eben der, was du schießt, das sollte einigermaßen zusammenpassen. Mhm. Nur ich habe auch, glaube ich, sicher 2 Jahre, nein, keine 2 Jahre nicht, weil im zweiten Jahr habe ich schon ein Turnier geschossen. Aber vor dem Turnier, also in meinem Werdegang, habe ich vom Pfeilschaft her eigentlich das Billigste, wirklich. Und das hat auch nicht hundertprozentig zum Bogen passt. Also wenn man jetzt, wie gesagt, von...
Ja, man muss jetzt, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, welchen Anspruch, dass man sich stellt. Weil auf der einen Seite ist es so, wenn ich das anfange, irgendwo hingehe und sage, okay, also wusste ich jetzt, ob ich zum Verein gehe und dort eine Möglichkeit, eventuell habe ich, je nachdem von der Größe vom Verein und den Möglichkeiten vom Verein, dass ich Leihmaterial kriege und mit dem halt mich ein bisschen auseinandersetzen kann. Oder halt in einen Shop gehe und sage, okay, ich bin Anfänger, ich hätte gerne so ein Set, das aufeinander abgestimmt ist. Dann muss ich auch ein bisschen aufpassen, was das
betrifft. Nein, das ist schon klar. Ich rede jetzt nicht, also das Bogensetup sollte natürlich zusammenpassen. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Also, ich meine, du kannst jetzt, wie gesagt, bei einem Schulbogen oder bei einem Anfängerbogen, ja, wenn man jetzt für das Beinwert, also für die Durchbiegung vom Pfeil, also was halt, wie gesagt, eben, wie du den Pfeilschaft eben sortierst und zum Bogen schaut, es ist völlig wurscht, ob du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast jetzt nur Hausnummer gesagt, du hast jetzt 35 Pfund auf die Finger, ja. Nehme ich jetzt einen 500er, einen 600er, einen 700er, werden alle drei einige Mosten fliegen. Je nachdem, wie es dann wegen Zahnpaust oder sonstiges. Wenn du mal, wie gesagt, gewisse Technik oder gewisse Fertigkeiten eben hast, ja, dann wirst du auch dem Material dann eben einstellen lernen, ja, und ganz wichtig, auch ausschießen lernen.
Und analysieren lernen.
Und analysieren, genau, ist jetzt, wie gesagt, bin das ich, ist das der Bogen, ist das der Pfeil oder was der Geil was. Ja. Und dann, wie gesagt, drehen sie der Spreizen, die Weizen, also die Spreu vom Weizen, so würde ich sagen. Ja. am Anfang bringt das überhaupt nichts, sage ich mal, dass du sagst, okay, nein, ich kaufe mir jetzt den ersten Bogen, den ersten Pfeil und dann schieße ich wie Gott. Das ist absolut, das sind Perlen für die Säue. Es ist viel wichtiger am Anfang, wie gesagt, eben vielleicht, dass der Pfeil nicht so hundertprozentig zum Bogen passt, aber wichtig, dass du einfach die Technik beherrschst. Dass du den Bogen so ausziehen kannst oder je nachdem, wie es du die Bogenklasse eben.
Aber andersherum, wenn vorgibt. Du sagst, okay, gut, du würdest jetzt auf nicht ein Einsteigersystem nehmen, sondern einen vernünftigen Bogen gleich einmal, der von einem fachkundigen Menschen gleich mal so richtig zusammengestellt ist für dich, dann wirst du am Anfang gegenüber anderen vielleicht leichter tun, weil das Material schon von sich aus eher fehlerverzeihender ist als wie anders.
Das kann schon sein, ja, das stimmt. Es ist ja immer vielleicht eine Frage des Geldbeutels, ja, oder was man, wie gesagt, für was ausgeben will, ja. Ja, was man vielleicht noch nicht weiß, ob man es weitermacht oder nicht. Man muss ja die Frage auch sagen, okay, vielleicht hat man jetzt gerade einmal die Wut bissen und sagt, ich möchte das jetzt machen und dann halb so später interessiert es dich nicht mehr und hast einen Haufen Geld ausgegeben für das. Ja. Ja. Aber diejenigen, die was dabei bleiben, die wachsen auch mit Material. Zum Beispiel mein erster Bogen eben, haben wir damals gekauft in Stoneface. Es war sicher kein schlechter Bogen, also wird heute noch benutzt, weil mein Freund habe ich gesagt, schießt dann immer noch. Ja. Natürlich mit leichter Wurfung.
Leichter als was du drauf gehabt
hast. Ja, genau, ja. Aber natürlich, sie schießt halt maximal 2-3 Mal im Jahr. Und ich habe damals, wie gesagt, eben wirklich fast 5-6 Mal in der Woche geschossen. Okay? Und ich weiß auch noch, wie ich meinen Bogen gekauft habe, hat er mir auch andere Mittelteile gezeigt, also hochpreisige Mittelteile. Und ich habe gesagt, Wahnsinn, aber es bringt einfach nichts. Ja. Und wie dann die Fertigkeiten da gewesen, das Können da gewesen ist, dann wächst man, dann weiß man, was will man eigentlich, ja, und in welche Richtung geht es, wie wird der Bogen aufgebaut, also in welche Stilrichtung geht es dann. Ja. Und dann, wie gesagt, weiß man dann auch im Prinzip, okay, die Richtung sollte gehen. Und ich möchte dann den Bogen. Ja, oder
so. Kurze Zwischenfrage. Wie viele Bögen befinden Sie jetzt bei dir im Haushalt?
Wie viele Bögen? 1, 2, 3, 5 Bögen. Fünf Bögen.
Das heißt im Endeffekt fast dieselbe Anzahl, was du an Gitarren hast, hast du an Bögen.
Genau. Ich habe auch nie einen Bogen verkauft, muss ich auch sagen. Also ich habe mir trotzdem mal, wie soll ich das jetzt erklären? Der erste Bogen eben, der war ganz klar, den kauft man sich eben, ja. Der nächste Bogen, den habe ich mehr oder weniger gesponsert gekriegt. Also, was heißt gesponsert? Im Endeffekt ist es so gewesen, nachdem ich Herr Robendor in Breitenstein im Olympic Recurve geschossen habe und denen hat das eigentlich getaugt und sie wollten das auch ein bisschen forcieren, ja, und vielleicht, dass sie Leute herschicken können und sagen, hey, was der schießt ist, zeige ich nicht das. Ja. Die vier, wie gesagt, haben es mir da zum Beispiel beim Bogen unterstützt, die haben mir den Bogen zum Einkaufspreis gegeben und eigentlich ein ganzes Bogenset, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Und es hat dort damals einen bestimmten Bogen gegeben, das war das Maß aller Dinge. Ja. weil es eben, wie gesagt, ich habe immer, wie gesagt, mit Videos trainiert, für die Pros, was schießen die, was haben die, und da hat es ja bestimmte Marken gegeben und natürlich müsst sowas auch schießen. Ja. Und somit warst du ein bisschen vorbelastet, ja, und dann hast du gesagt, okay, der Bogen soll es eigentlich sein. Ja. Und der ist dann im Prinzip geworden.
Welch ein Wunder.
Genau, ja. Und im Endeffekt bin ich derer Marken eigentlich treu blüm. Und ja, und wie gesagt, das war damals eben der Bogen, weil es auch von der Geometrie her ganz was anderes, es war eigentlich eine neue, wie man das Bogenschießen, also wie man das Rahl neu erfindet, mit den ganzen Wurfarmtaschen, neu aufgenommen, das Formulasystem und. Das war damals eben das Highlight. Ja. Und ich wollte es schießen, weil eben ein paar Leute gesagt haben, das System, also das Setup, ich habe immer ein 27er Mittelteil, weil normalerweise sind Standard die 25 Zoll Mittelteile, ich habe ein 27er Mittelteil mit einem Medium-Wurfarm geschossen, was du dann alle nicht machst, ja, dass ich eben auf das 68er System, na besser auf das 70 zurückkomme, ja, ein bisschen giftig, ja, und du musst schon relativ sauber schießen, wie gesagt, weil es eben, ja, nicht so fehlerverzeihend ist, wie gesagt, aber ich habe gesagt, ich schaffe das, ich mache das und habe dann auch gern geschossen, war ein super Bogen. Und mit dem habe ich dann eigentlich auch relativ lang geschossen, muss man sagen. Dann habe ich ganze 4 Jahre eigentlich gehabt und dann 2018, glaube ich, ist ein Bogen rausgekommen, der was mich recht interessiert hat und habe ich gesagt, wenn einmal Geld überbleibt, wenn das einmal ist, weil meine ganzen, also mein ganzes Setup war jetzt nicht hochpreisig, sage ich mal. Ich meine, das war für das Mittelteil damals eben hochpreisig, was man da eben zum Einkaufspreis eben gekriegt hat. Aber die ganzen Anbauteile höchst, also mein Visier, meine Stabe, wie gesagt, das waren Standard eher unterpreisige Geschichten. Und ich habe gesagt, wenn das einmal der Bogen ist, dann, wie gesagt, möchte ich dann wirklich eine Ausrüstung haben und dann haben wir eigentlich wirklich einen Bogen, also den Profibogen zusammengestellt. Also ja, das waren dann gegen 3,5, knapp 4.000 Euro, ja, was du mir liegen lassen hast. Und den schieße ich hin. Und es gibt auch für mich momentan keinen anderen Bogen, der was in mich hat, der was mich reizen darf oder sonstiges, weil eben das der kann ist.
Nur mal zur Erklärung wegen ILF und so weiter und dem System. Das, was damit gemeint ist, ist das, wie die Wurfarm an den Mittelstickel montiert werden. Genau. Weil da gibt es ja unterschiedliche Themen. Das eine ist halt der klassische Geschraubte, was halt die Schulungsbögen haben, was man im Prinzip von früher noch kennt. Das ist einfach eine normale
Rund. Also wir reden jetzt von zweiteiligen Bögen, ja, ja, die was eben die Wurfarme am Bogen irgendwie befestigt werden müssen. Ja. Und du hast ja gesagt, das Schraubsystem bei den Schulbögen. Ja. Und dann gibt es ja die Stecksysteme. Ja. Und das sind ja dann die ILF oder Formula-Systeme bei einer gewissen Firma namens
XY, das ist wurscht. Ja. Das Thema ist halt nur das, dass bei dem Mann halt das eine Stifterl, wo es halt dann aufliegt, ein bisschen weiter hinten ist und beim Mann ein bisschen weiter vorne. Genau. Die Technik ist dasselbe.
Und es hat halt dazu mal eben, also wie bei vielen Sachen, ist halt die Marketing, ja, große.
Ja, der eine macht das Tour rund, der andere macht es Eckert, genau. Im Endeffekt ist es ein Tour und das war's. Ja. Kommen wir nochmal zurück, wenn man jetzt sagt, okay, gut, ich würde gerne schießen und so weiter, was brauche ich grundsätzlich, wenn wir jetzt einmal das mit dem Verein geklärt haben? Oder wenn ich sage, okay, mir hat einfach jetzt einmal irgendwo hingehen und da gibt es einen Parcours, da gibt es einen Verleih. Was für Material sollte ich bekommen oder was für Material sollte ich mir umschauen? Nehmen einen Bogen und nehmen Pfeile, was ich unbedingt brauche oder was von Vorteil sind, wenn ich jetzt ganz normal einen Parcours besuchen möchte.
Also grundsätzlich eben, wenn du einen Parcours besuchst als eben Familie oder keine Ahnung was und du wirst dich mal einen Sonntag verbringen, du wirst immer, wie gesagt, eben einen Bogen. Ja, meistens 3, 4, 5 Pfeile dazu. Ja. Ganz wichtig natürlich ist dann auch das Tab, ja, das ist eben, oder der Handschuh, mit dem, wo sich die Sehne gezogen wird. Wie gesagt, man will sich auch an der Zughand nicht verletzen oder nicht weder oder sonstiges. Das ist so ein Lederstickerl oder eben, wie gesagt, eben ein Lederhandschuh oder je nachdem welches Material. Ganz wichtig natürlich auch Armschutz, wenn man sich die Sehne, wie gesagt, eben am Unterarm auf hat, das ist auch nicht gerade blendend. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, also meiner Meinung nach, das Allerwichtigste ist das, auch wenn du, wie gesagt, dort eben dann die Einschulung kriegst, ist auch wichtig, wie gesagt, die Verhaltensregeln. Sprich, wie verhält man sich im Wald? Und was nur wichtig ist, wie gesagt, wenn man im Bogen schießt, es ist nicht ganz ungefährlich, ja, es darf nie irgendwer vor dir stehen. Oder mein Geschoss wird immer vor einer Linie und. Es sind nicht viele Regeln, was es gibt, aber zumindest die Regeln, wie gesagt, sollte man wirklich, oder dass man blindlings in einen Wald miteinander rennt, wo geschossen wird. Also, man folgt immer den Bogenparcoursweg, wenn man raus will, dann immer, wie gesagt, den Weg und man wartet, wann wer schießt und. Man wartet es einfach ab. Das ist einfach quer durch den Wald rennen und das funktioniert nicht. Genauso im Scheibensport ist das auch so, man schießt immer vor einer Linie. Sobald einer Schritt vier macht, wird nicht mehr geschossen. Fertig. Das sind, also wie gesagt, wenn das wer machen möchte, eben die Regeln sind zum Einhalten. Ja. Und dass man halt miteinander schreit, okay, ist vielleicht das nicht. Ja. Wenn die Garde ein Kind oder sonstiges, wird es da passieren. Und in einem Wald ist normalerweise so, dass du nicht miteinander bläst, weil es, aber grundsätzlich, ja. Das wichtig ist einfach, wie gesagt, dass der Sicherheitsstandard, wie gesagt, eben immer bei jedem Parcours eben dir beibracht wird oder auf das forciert wird.
Was ich auch noch sagen muss, ist, dass der Pfeil ist nicht nur vorne spitz, sondern auch hinten
tut er weh. Genau, so ist es. Speziell, wenn man in der Züge, also auch ganz wichtig, nicht immer auf das Ziel hinrennen, immer seitlich nähern vom Ziel, weißt du, an den Pfeile dann siehst. Weil es kann wirklich mal einer stecken, ein großes Tier in Augenhechen oder was, oder in, dass du wirklich blöd anrennst. Und
ja, haben wir auch hier schon in der Halle erlebt, dass sowas passiert, wo man glaubt, jeder schaut und in dem Moment ist man ist man halt einmal kurz unaufmerksam und dann hat man das Ding fast im Auge drinnen
biegen. Genau, das war natürlich nicht das Bessere. Ja, nein, also wichtig ist wirklich immer, also auf Sicherheit einfach achten. Wirklich nur dann schießen, wenn man sich wirklich sicher ist, dass niemand vorne steht, dass nichts vorne ist, dass das Ziel frei ist.
Ganz genau, das ist einer der wichtigsten Punkte, das wollte ich noch sagen. Wenn ich nicht sehe, wo ich hinschieße, wenn ich nicht abschätzen kann, dass irgendwas den Weg kreuzt, warum auch immer, dann lieber mal kurz warten und horchen und schauen, ob was kommt oder nicht kommt, bevor ich da einfach blindlings
ist. Also derjenige, der was geschossen hat, ist immer für seinen Pfeil verantwortlich, ob er jetzt schuld ist oder nicht, das ist völlig wurscht. Man kann so viel vermeiden und zum Glück passiert relativ wenig im Bogensport, muss man auch dazu sagen. Aber natürlich kommt es immer wieder wegen vor und das kann man alles vermeiden, indem man sich eigentlich an die ganzen Geschichten hält.
Ja, die Sicherheitsregeln sind im Normalfall bei jedem Parcours ausgehängt. Wurscht, ob das
und ist. Und ähnlich, ich meine, wenn man schon mehrmals gegangen ist, dann weiß man es eigentlich auch schon.
Und sonst die Falle des Falles, das ist immer super. Entweder am Verein wenden, da gibt es ja meistens Mitglieder, die dann mit irgendwen auf den Parcours gingen, oder wenn man sie irgendwo auf einem klassischen Parcours halt vielleicht an einer Gruppe dranhängen kann oder halt an einen einzelnen erfahrenen Bogenschützen oder Bogenschützen halt, den mit in die Gruppen nimmt unter Umständen.
Es ist immer gut, wenn man zum Beispiel einen hat, der was das schon längere Zeit macht, der was du dann, wie gesagt, eben begleitet und dir Sachen zeigt und beibringt und. Das ist so wie im 3D-Sport, eben, wenn es beim Wicke ist, genauso wie bei uns, wie gesagt, wenn es eben Trainergeschichte oder eben schon Leute, die was länger machen, die dir das auch ein bisschen mitsagen. Das ist in einem Verein relativ super, wie du eben miteinander trainierst und miteinander wachst. Und,
Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum bisschen an Exkurs, wie du schon hast. Du hast ziemlich am Anfang vor dem Bogensport erwähnt, dass du da Landesliga geschossen hast. Was heißt das aktuell? Weil wenn man sich jetzt ein bisschen mehr auseinandersetzt, dann gibt es ja verschiedene Turniervariationen in Österreich. Das eine sieht man hin und wieder vielleicht im Fernsehen, das andere gar nicht. Das eine hast du wieder Breitensport und dann gibt es wieder alle möglichen Variationen. Also sprich, wenn man jetzt einfach ein Schütze ist und schon ein bisschen länger sich damit beschäftigt hat, wurscht, ob es in einem Verein ist oder nicht, was für Möglichkeiten habe ich dann
aus im Wettkampf? Im Endeffekt gibt es den Breitensport als Bogensport, also Bogensport-Breitensport und Bogensport-Spitzensport. Spitzensport, da, wie gesagt, ist lizenzpflichtig, heißt es so, wie man schon sagt. Das heißt, du als Schütze hast eine Lizenz, dass du an Turnieren teilnehmen darfst. Das heißt, du hast auch schon die nötigen Fertigkeiten und du hast eigentlich auch schon einen Trainingsmarathon hinter dir und du hast auch schon ein gewisses Kurs, wo du stierst und. Und dann darfst du natürlich an nationalen und internationalen Turnieren oder Sternturnieren heißt es, ganz genau teilnehmen. Ja. Und kannst eben auf nationaler oder internationaler Ebene, wie gesagt, eben ich habe nicht, also ich war mir ja sicher, was heißt sicher, aber mir ist es ja nicht so gewesen, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt ins Nationalkader und fahre in der Weltgeschichte miteinander, Da war ich leider schon zu alt. Ich meine, wie gesagt, ich bin mit 30 Jahren da Tennis gekommen. Als Schütze, also als Lizenzschütze, hast du aber dann die Möglichkeit, wenn du ein Turnier schießt, ja, du hast einen gewissen Score und das, den Score, wie gesagt, kannst du mit einem Abzeichen ja, bestätigen lassen. Mhm. Und für einen Schützen, wie gesagt, der schießt dann Abzeichen, ja, also Schützenabzeichen. Und jetzt, wie viele Ringe, das heißt, in der Scheidung, wie gesagt, wie viel werden die Ringe zählt, ja, mhm. Was du dann geschossen hast. Und dementsprechend, wie gesagt, kannst du in ein Abzeichen erschießen. Ja. Das ist eben für mich eigentlich immer das Interessante gewesen, wie gesagt, weil das motiviert dich. Du musst sagst, okay, nein, jetzt habe ich, weil im Training natürlich wirst du besser schießen wie am Turnier selber. Mhm. Ja. Und grundsätzlich, wie gesagt, motiviert dich das. Und du kannst das zum Beispiel auch mit einem Spitzensportler vergleichen, wenn du gewisse Abzeichen, wie gesagt, eben in einer gewissen Ringhägen erschossen hast. Im Breitensport, sage ich mal, ist deswegen anders, also wo auch die Landesliga einfällt. Breitensport, wie gesagt, sind Turniere, die was nicht lizenzpflichtig sind. Das heißt, du kannst da als Anfänger mal in einen Genuss kommen, wie rennt so ein Bogenturnier an. Mhm. Ja. Und eben, wenn man jetzt speziell sagt, Landesliga, das ist im Prinzip nichts anderes wie eigentlich ein Scheibenturnier, wie man es auch wirklich mit gewissen Regeln und Reglement, wie gesagt, eben observiert. Und das ist so ein Schnuppern. Also im Endeffekt, du kannst schon auf Oberösterreich-Ebene mit den Vereinen, die halt, wie gesagt, dieselben Bogenglas schießen, ja, bist du, wie gesagt, auf einem Turnier und eben schießt gewisse Distanzen, ja, und hast eben das Turnierflair. Ja. Und du schießt nur zu einem Team, das ist auch was. Das heißt, du bist nicht alleine auf der Linie und schießt für die deine Ringe, wie du es normalerweise bei den Turnieren machst, sondern eben du bist in einem Dreierteam, ja, und ergatterst, wie gesagt, dem Team, wie gesagt, deine Ringe und deine Plätze und sozusagen.
Ist das im Team dann einfacher?
Einfacher ist relativ.
Also aber, nicht so nervenfrei bin oder ist es einfach nur anders?
Es ist anders. Ich soll mal so sagen, das Team fällt oder steht mit jedem Teamkollegen. Ja. Und natürlich ist es vom Vorteil, wenn die Teams ausgeglichen sind, weil wenn zum Beispiel bessere und schlechtere Leute drin sind, je nachdem, was du erreichen müsstest, ist auch ganz klar. Ja. Aber es gibt bei der Landesliga ja erste und zweite Gruppen. Ja, zweite Gruppen sind mehr die Anfänger, die was wirklich die blutigen Neichen sind, die was wirklich da einschnuppern möchten, taugt sie nicht, die was eher nicht um das Können geht, sondern eher mehr um das darum. Taugt mir das oder wie schaut es mit dem Lampenfieber aus oder keine Ahnung was. Und in der ersten Liga, also in der ersten Gruppe, sage ich mal, da sind dann eher schon mehr die Leute, wo es eigentlich mehr um die Ringe geht. Also, die haben auch schon einen gewissen Trainings auf und hinter sich und wissen da mehr oder weniger was dann. Und es ist im Team natürlich, ja, Teamsport ist anders da wie Einzelsport. Aber auch wie gesagt, den Reiz. Ich meine, im Bogensport ist es wirklich, du bist eigentlich grundsätzlich, wenn man jetzt hergeht, im Lizenzsport, ja, bist Einzelkämpfer. Ja. Mhm. Das heißt, du schießt, wie gesagt, deinen Score. Und anhand von deinem Score, ja, ob du jetzt gut oder schlecht geschossen wirst, wirst du dann vom Oberösterreich-Trainer oder sonstiges, wie gesagt, wirst du dann weiterbestellt in ein Team oder in ein Mixteam, sprich Mandal-Frau, ja, oder wie gesagt, in ein Dreier-Männer-Team, ja, was du dann mitbestreitest. Aber das ist immer Score-abhängig. Das heißt, du musst immer zuerst eben einen Score abliefern. Ja.
Das heißt, ohne Leistung kommst du gar nicht
zu. Genau. Das heißt, im Endeffekt, wie man auf der Staatsmeisterschaft schießt, du schießt eben zweimal 30 Pfeile auf 18 Meter, wo man jetzt die Indoor-Stats hernimmt. Ja. Mhm. Und je nachdem, was du für einen Score geschossen hast, in welchen, es kommt davon, wie viel, weil da ist ja ganz Österreich, das heißt meine Bundesländer, wenn es für Oberösterreich, wie viele oberösterreichische Schützen gibt, ja. Und für die oberösterreichischen Schützen, ja, sollst du natürlich halt einer für die Besseren sein, damit du dann in ein oberösterreichisches Team kommst, ja. Oder in ein Mixteam, ja. Und natürlich, bei Breitensport-Ebene, sage ich mal, oder Landesliga wieder, ja, da ist wirklich ja so, ja, ich meine, du bist wirklich von Haus aus schon ein Team. Ja. Du trainierst daheim in deinem Verein als Team und fährst dann du Team als Team. Ja.
Das macht es dann ein bisschen einfacher.
Genau.
Ja. Und die Turniere, die es dann sonst noch gibt, die mit den lustigen Plastikviecher.
Du meinst das 3D?
Dann, genau, das klassische 3D.
Ja, 3D zum Beispiel gibt es ja lizenzpflichtig und im Breitensport. Mhm. Im Breitensport ist eben, also viele Vereine ja, haben einmal, zweimal, dreimal im Jahr gewisse Turniere oder sogar, wie nennt man das, wenn du mehrere Turniere hast, die Nordcup zum Beispiel, wo du mehrere Turniere, eine Turnierreihe hast, immer bei einem anderen Verein zum Beispiel. Mhm. Ja. Ist nicht lizenzpflichtig, sie sind angelehnt an gewisse Regiments, gewisse Verbände, wird dort nicht so genau genommen, sage ich mal, von dem her gesehen. Und es gibt da wieder viele Leute die Möglichkeit, wie gesagt, in so einer Umgebung für 3D, einschnuppern. Mhm. Sowas wie Landesliga kann man sich das vielleicht auch vorstellen für 3D. Mhm. Ja.
Gibt es aber genauso dann auch wieder Weltmeisterschaften, aber das ist halt dann
genau, das ist dann, wie gesagt, eben, das ist im Breitensport, wie gesagt, und wenn es im Spitzensport 3D, dann natürlich ist es genauso mit Lizenz wieder, nur dass du nicht auf Scheiben schießt, sondern wie gesagt, du bist halt im Parcours unterwegs, und im teilweise Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, auch nationale, es gibt auch Staatsmeister, also Staatsmeister nicht, du kannst ja nicht Staatsmeister, wie heißt das? Du kannst nicht Staatsmeister werden, sondern du bist.
Du kannst nicht Staatsmeister werden, oder?
Nein. Staatsmeister gibt es eigentlich nur eben in die Olympik, also Olympik und.
Ach so, okay, das meinst du, ja.
Genau. Du bist nachher dann österreichischer Meister, so heißt es.
Okay, okay. Also, das, was ich weiß, ist, es gibt die Weltmeisterschaft im 3D, es gibt die Europameisterschaft in 3D, das wechselt ja jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgendwie so. Nein, ich glaube jedes Jahr oder sowas. Dann hast du die österreichische Meister, klar. Und es gibt natürlich dann auch noch die Bundeslandsmeisterschaft, wo du dann je nach Bundesland noch Meister sein kannst oder so unter Umständen.
Die Landesmeisterschaft,
ja. Das sind das Landesmeisterschaften. Und dann gibt es aber noch was, das ist dann eher so regional bezogen. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Linz die Stadtmeisterschaften gibt mit den Limonistallen. Das heißt, wenn du ein Linzer bist in dem Sinn oder Einzugsgebiet Linz, richtig, also wohnhaft, oder Adresse vom Verein oder beides oder so, da gibt es immer eine gewisse Vorgabe, was halt der Verein, in dem Fall macht er das Magistrat aus mit Limonestein, dann gibt es auch den Stadtmeister. Dann bist du dann der Meister der Stadt Linz zum Beispiel. Ist, glaube ich, eher so
eine Linzer-Geschichte. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Linzer-Geschichte. Ich meine, ich weiß, für die also Deutschland draußen gibt es die Kreismeisterschaften.
Ja, aber die haben ja Landkreise,
genau,
dass wir ja Bezirke haben oder
Dinge. Das und das ist vielleicht so was Ähnliches. Aber das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Wir haben auch Kreiskrankenhäuser. Das sind so mehrere Städte,
die was zusammen sind. Also das von Linz in Limoni stehen hin und her, also als Stadtmeister, ist auch nicht lizenzpflichtig, von dem her gesagt, oder?
Du nein, ist nicht lizenzpflichtig.
Du musst nur Linzer.
Genau, du musst nur Linzer sein. Also, genau. Du kannst das Fremde natürlich da mitmachen. Wir hoffen alle, dass es dann wieder kommt, weil es ist seit die letzten zwei Jahre, glaube ich, nichts gewesen, dank Corona. Aber das wird halt da kombiniert. Auf der einen Seite schießt du halt in einer alten Bunkeranlage, was ja für sich schon mal recht spannend ist, mit ganz eigenartigen Luftdruck und Luftfeuchtigkeit verhüllt.
Ich habe es nie gemacht, ich weiß nicht. Also ich weiß, ich kenne es von Bühlen, von Erzählungen.
Du warst noch nie dort, oder was? Ich war noch nie dort. Also jetzt bin ich echt enttäuscht von dir.
Nachdem ich ja drin, wie gesagt, mit Visier nicht recht schießen kann.
Ja, das stimmt. Nein, das geht schon mit Visier, es gibt einige. Aber wie gesagt, für mich zum Beispiel, nur von mir her gesehen, also ich habe das erste Mal Bogen geschossen ja auf einer Geburtstagsparty mehr oder weniger. Und das zweite war mit Hilfe von einem Arbeitskollegen, wo ich gesagt habe, ich würde mir das gerne mal anschauen. Und er hat gesagt, ja, kein Thema nicht, er nimmt mich mit. Und dann hat er mir am nächsten Tag eingepackt und gesagt, Entschuldigung, es regnet, es gießt aus allen Wolken. Er sagt, das ist kein Thema, wir schießen indoor. Ich meine nicht doch, dass man in eine Halle schießen kann, dass es überhaupt so etwas wie Halle gibt, wie wir es da jetzt da haben. Ja, und dann sind wir in den Limonestuhl gefahren. Und das war ein sehr spannendes Thema, ja.
Aber der ist ja nicht oben offen, der ist ja nicht eine gewisse Zeit offen.
Das einmal im Jahr ist der offen für ein paar Tage. Da gibt es auf dem einen Tag die Meisterschaft im Endeffekt, die Stadtmeisterschaft bzw. das Turnier und am nächsten Tag ist er offen für alle, ja. Falls es stattfindet. Ja, meistens irgendwo so Mitte, Ende August war es die letzten Jahre. Aber ja. Dann kannst du die Stadtmeisterschaft. In dem Fall nicht, weil du bist ja kein Linzer nicht. Also von dem her. Ja,
wir müssen mal das Gast anschauen.
Aber du kannst auf alle Fälle am freien Schiss mitmachen. Ja.
Nein, also wie gesagt, Bogensport ist ziemlich vielseitig. Wenn man es ausüben würde, den Sport, also jeder findet sicher irgendwie sein Bogenglas oder seine Stilrichtung, was ihm dann taugt. ob es jetzt wirklich 3D ist oder Scheiben, das muss dann ja jeder selber wissen. Aber ich finde es einfach interessant, weil es eben relativ abwechslungsreich ist und bei uns ist es halt auch so, ich meine, wie gesagt, wir schießen eigentlich hauptsächlich Scheibe. Ja. Mhm. Aber natürlich ist es einmal lustig, dass du sagst, okay, da kommst du auf Nacht zweimal Training und dann gehen wir dann mal ein paar Kurrunden.
Mhm. War für dich die Intention auf der einen Seite, dass du verbesserst oder auch gleichzeitig das Abschalten, also sprich der Ausgleich vom Beruf?
Das ist dasselbe wie mit meiner E-Gitarre. Ich wollte es einfach machen und ich wollte gut sein. Mhm. Ja. Wie ich damals angefangen habe, habe ich wirklich damit so, wo ich gesagt habe, ich möchte auf. Also ich möchte wirklich irgendwie was erreichen und. Mhm. Natürlich, wie gesagt, in jedem Sport ist es so, du fängst jung an. Ja. Und du bist dort dann in der allgemeinen Klasse, also du hast in der allgemeinen Klasse angefangen. Mhm. Ja, es gibt ja, wie gesagt, Junior, Kadetten, allgemeine Klasse und. Natürlich schießen da alle Hasen drinnen, die hast du schon seit eh und eh machen. Ja. Und wenn du Anfänger bist, natürlich ist es ziemlich schwierig, wie gesagt, dass du eben mal vielleicht einen Titel ergatterst oder mal weit vierig kommst und. Das ist natürlich, wenn du das als Junge machst, ein wenig einfacher. Weil ich sage immer, du bist dort da bei den Meisterschaften, du schießt nicht gegen Erwachsene, sondern du schießt gegen Gleichaltrige. Ja. Das heißt, du hast da mehr Motivation, vielleicht nicht Motivation, aber zumindest, ja, vielleicht mehr Motivation, weil du immer einmal am Siegertreppchen stehst. Ja. Und. Das habe ich auch dazu mal, ich habe früher mal Fußball gespielt und das war im Prinzip ja dasselbe. Ich meine, du bist immer mitgewachsen mit deinem Sport, weil du hast mit lauter Gleichaltrigen, wie gesagt, hast das eigentlich gemacht. Und du hast da auch wegen Treppel, bist du mal Stockerl immer gestanden und. Mhm. Und da ist es nicht so gewesen, dass du einfach sagst, du spielst jetzt gleich gegen einen Endgegner. Ja. Mhm. Und beim Bogensport war es immer so, wie gesagt, wenn du mit 30 Jahren immer einsteigst und du willst sagen, okay, nur das Olympisch schießen, ja, dann stehst du dann wirklich mit den Leuten, die was die schon 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre machen, auf der Linie und misst dich mit denen. Ja. Und natürlich.
Ja, gut, auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn du irgendwo im Spitzensportbereich sein willst, dann musst du sowieso immer als Jugendlicher spätestens angefangen haben. Das ist aber auch, wenn du professionell Musik, Instrument
spielst. Es ist möglich, wie gesagt, im Bogensport, man hat es auch gesehen, wie gesagt, wenn du das Trainingspensum aufbringst, ja, und wirklich was erreichen willst, musst du es halt mit Training machen, mit Zeit machen. Ja. Mhm. Und ich habe dazu wirklich Zeit gehabt und ich habe das wirklich 5-6 Mal die Woche. Ich habe sogar Tage dabei gehabt, da bin ich wirklich in meinem Beruf, da war es so, ich bin um 3:30 draußen gewesen. Mhm. Ja. Wir haben relativ bald angefangen, 3:30 war gut. Und dann, habe ich gesagt, in Linz gearbeitet, die ist um 6, 6:30 heimgekommen und sie war relativ sportlich, ist dann noch reingegangen, dann war es 8, ich war nicht. Und so bist du 3:30 daheim gewesen, 5 Uhr am Bogenplatz und bist dann auch zur selben Zeit, wie gesagt, wenn du ein paar Stunden geschossen hast, auch wieder daheim gewesen. Ja. Mhm. Und ich habe zum Teil auch Tage dabei gehabt, da bin ich wirklich 11, 12 in der Nacht noch in die Halle rumgefahren und habe geschossen bis 2, 3, zum Beispiel auf einem freien Freitag. Ja. Mhm. Also von Donnerstag auf Freitag, freien Freitag, habe ich das oft gemacht. Konnte man jetzt momentan, also wie gefreut ist, alleine schießen gar nicht mehr. Aber damals war es so und es hat auch Früchte getragen, sage ich mal. Also, ich habe mir mal die ersten 3 Abzeichen, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Ringe das genau sind, aber die ersten 3 Abzeichen habe ich schon mal geschossen und es wird noch das 4. Jahr noch passiert irgendwann einmal. Mhm. Bin Landesmeister geworden einmal. Mhm. Und wie gesagt, Staatsmeisterschaft 3. war natürlich ein großes Highlight, weil du schießt, wie gesagt, eben dann wirklich auch gegen Kaderleute, also gegen die Endgegner. Ja. Und das muss halt einfach wirklich alles passen. Also Bogenschießen ist auch viel Mentalgeschichte. Das ist jetzt nächstes Jahr, wie du sagst, viel machen sie immer das Oberkommen von Job, von keine Ahnung was. Ist Bogenschießen absolut genial. Also egal, ob es jetzt aus der Scheibe oder im 3D. Ja. Wichtig ist, dass du dein Ding machst, eben, dass du für dich was findest, dass du einfach abschalten kannst und. Sicher genial. Und im Spitzensport eben ist es auch so, wenn du im Bogenschießen was erreichen willst, musst du mental was machen. Weil es bringt nichts, dass du Technik alles drauf hast, aber dann, wie gesagt, versagst einfach nur, weil du Lampenfieber kriegst oder was da geil was und die reißt herziehst oder ich weiß auch nicht, was es sein kann. Habe ich zum Beispiel gehabt, meiner Staatsmeisterschaft, wie ich im 3. gewesen bin, da ist so der Trainer, also wie er dann gemerkt hat, also normalerweise im Spitzensportbereich hast du immer, wie gesagt, einen Coach, der was auf dir, der was da Tipps gibt oder der was, wie gesagt, immer auf dich anspricht, der was dich gut kennt und. Das hast du auf nationaler Ebene nicht, sage ich mal. Aber je weiter, was du halt zum Endgegner kommst, ja, werden halt dann deine Oberösterreich-Trainer, da hat zum Beispiel gesagt, der Alex dann auf dich aufmerksam und dann weicht er nicht mehr von dir. Und es funktioniert dann wirklich nur mehr so. Also im Endeffekt, weil der merkt, wie es da geht und steuert gegen, er gibt dir Ratschläge, Tipps oder sonstiges, die was du dann auch brauchst. Ja, weil du selber, wie gesagt, bist du in den Tunnel drinnen, ja, und du verkrampfst oder sonstiges und der sieht das. Ja. Und hilft dann weiter. Ist wirklich auch vom Team selber, wie gesagt, auch wieder also Coach und Schütze auch wieder unbedingt. Also, ja, vom Vorteil, wie gesagt, wenn du hast, das zweite, was da dabei steht.
Gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, okay, gut, als Neuling bitte unbedingt beachten, wo du sagst, okay, wenn du das gewusst hast früher, jetzt leichter da oder ist was, was du an jeden
Trainer suchen. Also irgendwann suchen, der was dasselbe Glas schießt, der was dir einiges beibringen kann. Mhm. Ich habe mir das im Prinzip ja eigentlich wie gesagt, wirklich selber gelernt durch Bücher, Videos im Archery TV auf YouTube zum Beispiel. Habe ich meine Idole, eben so Kaminski oder Brad Ellison, immer noch mein Idol im Bogensport. Was machen die oder wie machen die? Hat mir Details angeschaut und. Dann habe ich selber geschossen, habe mich gefilmt dabei, dann eben geschaut, was mache ich? Ja, warum schaut denn hier so aus wie bei denen und hin und her? Gell? Wichtig, wie gesagt, also einen Schuss aufbauen eben ist auch ganz wichtig, dass das irgendwann mal zeigt. Es fängt, wie gesagt, beim Stand an, geht dann weiter im ganzen Körper. Wie muss der Schuss ablaufen? Wie muss man zielen? Welche Muskelpartien soll man beanspruchen? Und. Ja. Das muss man alles trainieren. Es ist auch nicht zum Beispiel so, also wie ich angefangen habe, du bist ja mit einem gewissen Hütter schon ein wenig verkrampft oder weiß nicht, nicht so gedehnt oder du wirst dann merken, zum Beispiel, je mehr was du tust oder mehr was du schierst, ja, deine Muskulatur verändert sich. Du vom Auszug her kommst weiter hinter, der Schulterbereich kommt weiter hinter, der Ellbogen, alles wie gesagt, geht dort irgendwann mal hin, wo du willst, was vorher undenkbar ist, weil du einfach verkürzt bist oder ich weiß nicht, wie ich sag's halt, ja. Was halt in jedem Sport so ist, sage ich mal, also jeden Sport brauchst irgendwelche Muskeln oder sonstiges so hinterher. Ja, und das, wie gesagt, ist eben beim Bogensport dasselbe. Das heißt, der Schuss soll jetzt so absolviert werden, wie gesagt, dass eben dass das wenigste, also überhaupt kein Risiko für deine Gesundheit ist. Also du sollst lang Bogen schießen können. Ja. Wie gesagt, dass nicht alles mit der Schulter gezogen wird. Schulter, wie gesagt, also Schulterprobleme bei Bogenschützen ist relativ oft Fall. Meistens auch, wie gesagt, wenn man halt auch das falsch erlernt oder zu starke Bögen schießt oder sowas in der Richtung. Auch, gell. Sehr traurige Geschichte, sage ich mal. Bei mir war es leider Gottes auch ein Jahr Ausfall wegen Schulterproblemen, aber es war eine andere Geschichte gehabt. Da habe ich eben gesagt, mein Rosentraktor angedacht. Habe dann aufgrund dessen auch meine Technik umstellen müssen, sage ich mal. Mhm. Ja. Aber ich habe für mich, wie gesagt, wieder gefunden, dass ich das eigentlich weitermachen habe können und. Weil es eben ja, also wenn dich der Sport einmal im Bann hat, wie gesagt, fesselt, dann ist es schwierig, dass du dann wieder hinkommst. Es ist mittlerweile, nach den zwei Krisenjahren, sage ich mal, für mich momentan ein wenig perspektivlos gewesen, sage ich mal. Ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel heuer immer keine Lizenz gelöst habe, wo ich gesagt habe, vielleicht lasse ich mal die ganze Turniergeschichte mal raus, ich komme mal runter und forciere vielleicht ein wenig mehr Gitarre spielen. Ja. Und der Verein, wie gesagt, die ganze Umbildung hat sich auch, wie gesagt, was geändert. Das ist ein ständiges Kommen und Gehen von einem großen, wie soll ich sagen, von einem großen, großen Verein kann ich nicht sagen, aber von relativ, also von 25 Leuten, glaube ich, waren wir da zum Beispiel, haben wir jetzt wirklich zusammengeschrumpft, glaube ich, auf 7, 8 Leute. Ja. Und es ist auch vereinsintern, wie gesagt, nicht so leicht, dass du immer Leute beieinander hast im Training und. Das ist einfach, es spielt alles ein wenig mit, was halt dann im Endeffekt dann auch, für was willst du dann Zeit aufwenden und. Und ich habe gesagt, das war vielleicht wegen Druck vom Gas, ja, was anderes mehr forcieren. Und ich möchte aber wirklich auch wieder Druck zum Bogensport, wenn ich sage, okay, nein, für mich ist so wieder, wie es gewohnt war, ja, dann greift man wieder an.
Ja, wunderbar, dann sage ich danke.
Ja, auch besten Dank.
Das war's.